Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Respublica Podcast. Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin der Host von diesem Podcast. Und die treuen Hörer werden schon festgestellt haben, dass ich ein neues Intro gebastelt habe. Es ist eigentlich immer noch dasselbe Intro wie davor, aber es ist neu aufgenommen, es ist ein bisschen anders gemischt. Und generell ist es ein bisschen kürzer vor allem geworden. Das war dann doch irgendwann wichtig, denn ich habe irgendwann selber gemerkt, weil ich da doch meine Folgen immer wieder nochmal durchhöre, einfach schon um auch so Amps und Stotterer und so weiter so ein bisschen auszumerzen. Das ist zwar unglaublich undankbar, seine eigene Podcast zu hören, aber doch relativ effektiv, weil man zum ersten Mal es einem wirklich auffällt, wie häufig man macht. Und ich habe bestimmt auch jetzt schon wieder einmal gemacht oder M und was auch immer. Aber wie gesagt, ich habe ein neues Intro jetzt gebastelt, das ist vor allem auch deutlich kürzer, denn wie gesagt, das hat mich schon ein bisschen angefangen selbst zu nerven und das ist dann doch ein relativ deutliches Zeichen. Jetzt ist es immer noch vergleichsweise lang, aber es geht noch, ich mag es ja auch ganz gern, wenn es so ein bisschen sphärisch einen so in diese Folge einführt. Und sphärisch generell wird es heute ohnehin zugehen, denn ich rede mit Joscha Grunewald gleich über Techno. Techno ist eine Musikrichtung, die wahrscheinlich jeder kennt. Ich muss jetzt hier nicht großartig erklären, aber ich habe beim Durchgucken etwas gefunden, und zwar einen Ausschnitt aus Einspruch, Ausrufezeichen. Das ist eine Diskussionssendung von Sat.1 gewesen. Ich glaube, so 90s Kids werden die wahrscheinlich alle kennen. Ich bin zwar 90er geboren, aber ich war dann irgendwie zum Jahrtausendwechsel, war ich dann irgendwie so 6 oder 7. Also ich habe sie nicht mehr so richtig bewusst mitgekriegt. Und es ist unglaublich witzig, denn man merkt dann doch noch irgendwie, okay, vielleicht waren die Leute doch noch ein bisschen spießiger insgesamt. Wir hören auf jeden Fall einfach mal rein.
Dieses Bum, Bum, Bum ist irgendwie nicht so mein Geschmack.
Ja, vielleicht muss man auch besoffen sein und so, um da seinen Spaß dran zu haben.
Ja, oder aber unter Drogen stehen, und das ist ja einer der Hauptvorwürfe gegen die Techno-Szene. Deren Anhänger aber sagen unbeirrt, wisst ihr was, Leute, das ganze Leben ist eine Party. Bei uns ist Jürgen Lahrmann. Er ist Herausgeber der Szene-Zeitschrift Frontpage. Die Auflage liegt mittlerweile bei 60.000 Exemplaren. Er ist sich sicher, die nächsten 40 Jahre gehören Techno. Sabine, sie ist in der Ausbildung zur Grundstücksmaklerin, steht seit über 2 Jahren voll auf Techno. Techno ist Droge, Techno berauscht dich allein durch die Musik. Mit Techno bist du in der super Zukunft. Und Westbam, bürgerlicher Name Maximilian Lenz, einer der populärsten Disc-Jockeys in Deutschland. Er sagt, Techno, das ist eine kulturelle Revolution mit Musik und Kunst und Lebensgefühl. Einspruch. Jetzt dreht die Jugendszene endgültig voll durch. Bei uns ist Carsten Zinsig. Er ist Moderator bei Radio Chemnitz, entschiedener Techno-Gegner. Er meint, diese Musik hat etwas Krankes und ihre Anhänger sind Kleinbürger ohne Visionen. Thorsten Dorn ist Landesgeschäftsführer der Jungen Union in Berlin. Er hält nichts von Techno-Anhängern und fragt, wann wollen die ihr Leben mal gestalten? Ich würde Techno am liebsten verbieten. Und Ted Herold, vor gut 30 Jahren, der deutsche Elvis, er lebt bis heute von seiner Rockmusik. Er hält Techno für überschätzt und meint, wenn das eine Rebellion sein soll, dann findet die nur im Keller statt.
Ja, geil, auf jeden Fall. Also vor allem, dass man sich beim Publikum so ein bisschen verschätzt hat, scheinbar. Also man hat doch vielleicht auch ein bisschen zu viele Techno-Fans eingeladen oder die waren vielleicht einfach auch nur ein bisschen lauter. Ist auf jeden Fall dann schon, also man muss sich halt fragen, okay, was sollte das für eine Sendung werden, wenn man irgendwie den Chef der Jungen Union zu einer Diskussion über Techno einlädt. Aber gut, wahrscheinlich wollte man auch einfach genau diese Polarisierung haben, und ich empfehle es auf jeden Fall, es komplett zu gucken. Es ist ein wunderschönes Zeitdokument, und gerade wenn man halt dann sich so mit diesen Namen so ein bisschen auskennt, also Westbam, glaube ich, ist ja auch wahrscheinlich Leuten bekannt, die nicht unbedingt jetzt Techno hören. Es ist natürlich unglaublich witzig, diese Leute zu sehen. Und ja, wie gesagt, wir werden das jetzt ganz ausführlich besprechen. Wir haben jetzt gleich 1,5 Stunden, die wir mit Joscha reden. Joscha selber macht Filmmusik, er hat auch selber früher aufgelegt, was natürlich praktisch ist, weil ich ihn dann auch dann nochmal diesbezüglich nochmal dann viel besser ausfragen konnte. Ansonsten habe ich Podcast-News. Ja doch, ich habe ein paar Podcast-News. Also erstmal, sorry, ich weiß, der 2-Wochen-Rhythmus, der ist jetzt irgendwie im Arsch. Das ist irgendwie so passiert. Ich kann mir auch nicht richtig genau erklären, wie es jetzt passiert ist, aber wie es halt eben so häufig ist, man wird nachlässig und dann belässt man es dabei. Aber ich muss auch zu meiner Entschuldigung tatsächlich sagen, dass ich echt viel zu tun habe, so generell. Und das einfach dann manchmal nicht schaffe, und ich möchte die Folgen nicht so schnell irgendwie dann machen. Also ich könnte mir wahrscheinlich dann schon irgendwie alle 2 Wochen was aus den Fingern saugen. Alleine nur als Talkradio. finde ich aber irgendwie nicht so sinnvoll, weil ich möchte wieder eine Folge machen, wenn ich da richtig Lust drauf habe und wenn ich da das Gefühl habe, da kommt dann jetzt was raus, was richtig gut ist und worauf ich dann stolz bin, wo ich sage, hier, hört euch das an, das ist eine gute Folge. Wie gesagt, deswegen diese Verzögerung jetzt und zurzeit mache ich ein Vollzeitpraktikum beim Tagesspiegel hier in Berlin, also in die große, eine große überregionale Tageszeitung. Aber ist sie überregional, weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall kann man sie auch woanders kaufen als in Berlin, das dürfte ja einigermaßen zählen. Ich bin da im Kulturbereich, also im Feuilleton, das passt natürlich erstmal so ganz gut. Auch wenn ich direkt sagen kann, dass Techno dort nicht unbedingt eine übergeordnete Rolle spielt, eher so weniger. Aber ich hatte jetzt da meine ersten 2 Tage auch erst, also ist alles noch total frisch. Bin auch erstmal ganz, ganz positiv angetan. Also man ist dort sehr nett zu mir. Allerdings, das habe ich dann doch auf jeden Fall so meinem 2. Tag, also am Freitag gemerkt, man wird halt auch dann sehr in Ruhe gelassen. Also es läuft halt eher so ab, such dir irgendwie was aus, mach was dazu, schlag uns das vor und dann mach halt. Hat natürlich große Vorteile und gerade so für mich, weil ich doch schon das Ganze, also schon gerne so einfach in Ruhe so mein Kram mache und irgendwie dann was abliefere. Also für mich passt das an sich perfekt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es wahrscheinlich auch viele gibt, für die wäre das dann gar nichts, die würden damit gar nicht zurechtkommen. Ich finde es an sich jetzt schon mal ganz gut, obwohl, wie gesagt, am Freitag hatte ich dann schon so die Situation, da sitze ich dann so an meinem Schreibtisch, so mein Sitznachbar hatte irgendwie überhaupt keinen Bock auf Gespräch und ja, man, es ist halt irgendwie auch Kultur, die Leute sind halt doch so ein bisschen eigener, was ich auch bin, also eigentlich bin ich da unter meinesgleichen und fühle mich da auch so pudelwohl, aber gerade halt so das Eisbrechen ist dann noch ein bisschen schwierig und weil ich jetzt eben nicht so einen Aufgabenbereich habe, muss ich dann eben das mir alles so ein bisschen selbst erkämpfen, was ich da jetzt mache. Da bin ich aber einfach sehr gespannt. Das wird aber vermutlich auch dazu führen, dass ich meine Podcast-Aktivität wieder so etwa auf dem Level behalten muss wie jetzt. Also ich hoffe, dass ich es einfach einmal pro Monat schaffe, also dass ich spätestens dann im September wieder eine Folge am Start habe. Ich habe auf jeden Fall auch schon wieder viele Anfragen rausgeschickt, also an Ideen und Konzepten mangelt es nicht. Allerdings ist zurzeit auch die Urlaubszeit ja und dann sind viele im Urlaub, sind viele nicht da und pipapo und man muss immer wieder mal nachhaken und das verführt irgendwie zu nichts und E-Mails laufen ins Leere und so weiter. Also wir werden auf jeden Fall uns noch ein paar Mal wieder hören und zwar auf jeden Fall wieder im Zweifach-Nerds-Podcast. Die Zweifach-Nerds, wer sie noch nicht kennt, das ist mein 2. Podcast, den ich mit meinem sehr guten Freund Johannes mache. Wir besprechen dort analytisch Musik. Johannes ist studierter Musiktheoretiker, er hat Chorleitung studiert, also er kommt vorwiegend eher beruflich zumindest aus der Klassik und ist ein absolutes Brain, was sowas angeht. Also er guckt sich halt eine Partitur an und er kann halt eben sofort die Harmonik da drin erkennen und dir erklären, was da passiert. Und dazu hat er eben dieses tolle Talent, dass er dir das in einem dass er dir diesen komplexen Sachverhalt so erklärt, dass du es als Laie trotzdem irgendwie nachvollziehen kannst. Und wir neigen dazu, dann auch zu überfordern und das tun wir auch bewusst. Also wir benutzen halt dann Begriffe wie Dominant-Septakkord, Tonika, Subdominante und so weiter, also die harmonischen Begriffe dann innerhalb der Musik. Das Schöne ist aber, dadurch, dass wir ein E-Piano halt immer in der Sendung haben, können wir direkt dann auch aufzeigen, was denn jetzt die Tonika ist. Also die Tonika als die Grundtonart eines Stückes. Und dadurch kann man, auch wenn man die Begriffe nicht kennt, zumindest glaube ich, grundlegend nachvollziehen, worum es da geht. Und wie gesagt, wir haben das auch debattiert von wegen, wie nerdig machen wir das jetzt, beziehungsweise wie fachintern sprechen wir. Und ich stehe schon dazu, dass ich das gut finde, auch mal überfordert zu werden. Wenn ich den MINT-Korrekt-Podcast höre, bin ich auch permanent überfordert, weil ich ganz viele Sachen überhaupt nicht verstehe, aber dann zumindest dann doch so grundlegend erschließen kann, worum es da geht. Und ich finde es auch immer wieder mal wichtig, sich in einem Themengebiet auszusetzen, in dem man sich echt nicht auskennt und wo man auch wirklich kurz merkt, okay, ich komme hier nicht mit. Natürlich alles mit gewissen Grenzen. Es gibt da natürlich auch Vorträge, auch musiktheoretischer Art, wo ich völlig aussteige, weil ich da überhaupt nicht mehr Bescheid weiß. Und das ist vielleicht auch ganz das Schöne bei dem Podcast. Johannes ist, wie gesagt, Vollprofi. Ich bin Sven halt dann nur so halb, weil ich zwar aus einem Haushalt komme, wo alle Musik machen, wirklich alle durch die Bank weg, alle beruflich irgendwie in der Klassik irgendwie verbunden und dementsprechend natürlich irgendwie viele Sachen trotzdem irgendwie weiß, aber sie nicht unbedingt perfekt dann so erklären kann und vor allem natürlich nicht das theoretische, fundierte Wissen dazu habe. Die letzte Folge, die wir gemacht haben gegen Avicii, die empfehle ich sehr. Die hat vor allem dafür gesorgt, das fand ich sehr schön, dass viele Leute die Avicii, ähnlich wie ich übrigens tatsächlich, eher so als den billigen, komischen Chart-Typi aus dem Radio halt ankannten, dann doch nach diesem Podcast gemerkt haben, dass in der Musik sehr, sehr viel mehr drinsteckt, als man eigentlich so denkt und dass der Typ vor allem wahnsinnig begabt war und vor allem es eben alles selbst gemacht hat. Also dieses Vorurteil, da ist doch eine große Industrie und die schreibt dann alles vor, die stimmt auch in vielen, vielen Bereichen. Es gibt viele Künstler, da ist das Team letztendlich der Künstler und der Künstler führt dann nur aus, aber bei Avicii war es tatsächlich ein guter Mix aus beidem. Also er hat sowohl die Songs selber geschrieben, als hat trotzdem aber ein Team immer um sich rum gehabt, was ihm auch geholfen hat und auch gesagt hat, mach mal so und so und so. Und er wusste halt auch genau, das machen wir mal anders. Gut, ich glaube, jetzt ist genug erstmal erzählt worden. Wie gesagt, zweifach Nerds auf jeden Fall hören. Die erste Folge geht um die Beatles, die ist natürlich auch noch sehr gut. Ansonsten könnt ihr euch gerne mal alle meine anderen Folgen noch anhören. Wie gesagt, ich empfehle sehr die Folge. Ich glaube 21, ich glaube, es war die vorletzte, genau. Da rede ich mit dem großartigen Wolfgang M. Schmidt über das Buch Fabian von Erich Kästner. Das ist bis jetzt auch meine mit Abstand erfolgreichste Folge, also zumindest was die Aufrufzahlen angeht. Die Folge hatte über 1000 Aufrufe, was bis jetzt mein Rekord war. Also herzlichen Dank dafür an alle Hörer, auch an alle meine Freunde, meine Familie, die das Ganze hier hören und teilen und mir Feedback geben, mir Kritik geben und sagen, mach doch mal das oder versuch doch mal dieses Thema oder mach doch mal so und so und so. Das ist total geil, weil beim Podcasten ist man ja tatsächlich komplett alleine. Also ich sitze jetzt hier vor meinem Mikrofon und vor meinem PC und rede hier rein. Aber ich kriege ja sehr relativ selten mit, was ihr dann sozusagen so denkt, was der eine oder andere vielleicht dabei führt und so weiter. Also immer gerne auch mitteilen. Ich habe jetzt auch immer wieder mal Fanpost gekriegt. Das geht wirklich runter wie Öl, wenn man halt irgendwie hört, dass Leute auf eine Folge warten. Also die letzte Folge war der zweite Teil meines Reisetagebuches, was ich lange aufgeschoben hatte. Und dann kam tatsächlich schon eine E-Mail von wegen so, ey, mach mal jetzt. Also wie gesagt, an der Stelle großartigen Dank. Ich mache den Podcast jetzt ziemlich genau seit einem Jahr. Ich glaube, am 19. August habe ich die erste Folge hochgeladen. Und ja, ich bin doch zumindest soweit jetzt irgendwie am Start, dass ich regelmäßig viele Hörer habe, also viele hunderte Hörer, das auf jeden Fall. Man kann es bei diesen Statistiken von Podigy nie so ganz einschätzen, weil das sind ja auch dann alles nur Leute unter Umständen, die vielleicht mal kurz jetzt fünf Minuten reingehört haben und dann was anderes gemacht haben. Kann man also nie so richtig wissen und eine ganze Folge am Stück zu hören, das werden wahrscheinlich die allerwenigsten dann doch sein. Ich freue mich, wie gesagt, trotzdem über jeden. Bitte teilt diesen Podcast, bitte teilt auf jeden Fall auch die Zweifachen Nerds. Ihr könnt mich auf Twitter besuchen, ihr könnt mich auf Instagram besuchen und natürlich könnt ihr mir auch sehr gerne unterstützen, wenn ihr denn meine Arbeit gut findet. Da findet ihr alle Informationen auf www.respublicapodcast.de. Ihr könnt das Ganze als Banküberweisung machen, ihr könnt das über PayPal machen und ich glaube, ein Patreon-Link ist auch da für die Leute, die es lieber darüber tun. Gut, das war's jetzt soweit. Wir hören jetzt anderthalb Stunden Techno, also Techno-Gerede mit dem lieben Joscha aus dem Ruhrpott und dementsprechend jetzt viel Spaß. Tschüss. So, ich schalte in den Ruhrpott nach Bochum. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Hallo.
Wunderbar. Hi, mit wem spreche ich denn da?
Mit Joscha.
Moin, Joscha.
Hi.
Du machst den Audio-4-Podcast, also ist das korrekt?
Genau, das ist korrekt. Also dessen mache ich zusammen mit dem Danny und der Christiane und wir reden über Podcast hören eigentlich. Also wir waren gar keine Podcaster, sondern haben uns zum
Ihr seid Podcast-Fans gewesen und
genau,
dann aber selber gepodcastet.
Genau, wir haben uns auf das Subscribe getroffen, sind da auch aus irgendwie, wobei ich habe da sogar noch ein bisschen gequatscht, irgendwie über funktionale Musik. Und habe da so einen Vortrag, will ich es nicht nennen, es war eher ein Gespräch mit ein paar Leuten, wo ich ein bisschen gesagt habe, halt was man irgendwie machen kann. Und da habe ich den Danny kennengelernt und die Christiane. Und irgendwie mit dem Danny hatte ich halt irgendwie abends bei so einem Bier den Gedanken, okay, wir hören irgendwie total viel Podcasts, so haben aber im Umfeld gar nicht so direkt so viele Leute, die auch so viel hören. Und wir wollen darüber mal sprechen. Und wieso machen wir das nicht einfach mal als Podcast und probieren einfach mal rum.
Ja.
Oder
ja,
aber so weiter gerade.
Ihr seid dementsprechend auch aus der aufwachen Podcast-Blase so ein bisschen heraus.
Danny oder? Und ich auf jeden Fall, die Christiane gar nicht. Die,
ach krass.
Nee,
ach,
die hat damit okay. gar nichts am Hut. Die ist, glaube ich, so in dieser Film-Podcast-Blase, wo ich gelernt habe jetzt, dass es scheinbar auch relativ viele deutsche Film-Podcasts
gibt. Es gibt sehr, sehr viele, ja.
Genau,
aber tatsächlich halt auch sehr wenig Musik-Podcasts, das habt ihr ja auch festgestellt. Und dadurch sind wir tatsächlich auch zusammengekommen. Also ich habe natürlich gehört, dass ihr deswegen den Audio-4-Podcast macht, aber du kennst es auch. Es gibt so viele Podcasts, die man hören könnte. Man kommt nicht dazu, sich alle zu hören, die einem empfohlen werden. Nee. Allerdings hatte mir dann Tilo geschickt, dass ihr meinen Zweifach-Nerds-Podcast besprochen habt. Oder beziehungsweise nicht nur meiner, ich mache den ja mit Johannes zusammen. Und es war einfach wirklich sehr gutes und vor allem sehr konstruktives Feedback, wo ich mich sehr gefreut habe, weil ihr sowohl halt eben dann Sachen gelobt habt, als aber auch Sachen kritisiert habt. Und dann aber auch gut kritisiert habt. Also ihr meintet ja zum Beispiel bei der Avicii-Folge hatte dir halt dann auch so ein bisschen so eine Mix-Kritik gefehlt. Also wie mischt Avicii seine Songs? Und andererseits, und das hat mich halt sehr gefreut, habt ihr ja auch danach festgestellt, okay, es lohnt sich dann doch mehr, sich mit der Musik zu beschäftigen, als wir davor dachten. Und das ist natürlich wunderbar. Also genau das möchte ich ja mit meinem Podcast erreichen, besonders mit diesem Musikpodcast, dass man sich mit der Musik dann doch nochmal auseinandersetzt, weil man merkt, man hat da vielleicht ein paar Sachen doch noch nicht gehört, die es lohnenswert wären zu hören.
Ja, definitiv. Also das ist gerade bei der Avicii-Folge ist mir das auch, ich meine, Beatles habe ich natürlich auch gehört, irgendwie schon, da ist das jetzt irgendwie jetzt keine Frage, aber bei Avicii, mir war das schon immer bewusst, dass das jetzt nicht so, weil ich ja irgendwie auch aus dem musikalischen Bereich komme, so, dass das jetzt nicht schlecht produzierte Musik ist, so, aber dann auch so, ich habe mich wenig dann natürlich irgendwie so intensiv, weil ich es einfach nicht gehört habe und ich höre es auch immer noch nicht, weil halt zum Beispiel die Sounds für mich total anstrengend sind. Aber dass so von der Theorie her tatsächlich da dann doch einiges hinter steckt, so, ne, was ich dadurch, dass ich es nicht gehört habe und nicht irgendwie nicht analysiert habe, mir dann natürlich nicht aufgefallen ist. Und das war irgendwie eine sehr schöne Sache. Ich freue mich da auf jeden Fall auf weitere.
Ja, sehr, wir uns auch. Wir planen auch schon gerade die nächste Folge. Johannes ist aber noch im Urlaub. Ja. Wahrscheinlich wird es dann erst was Mitte, Ende August. Bei Avicii hat vor allem halt eben spannend fand, dass ich ja auch so bis zu 2 Wochen vor der Aufnahme überhaupt keine Ahnung hatte und dachte, es ist halt Radiopop und ist bestimmt nicht schlecht, gibt's Schlimmeres, aber reicht mir jetzt auch schon. Und dann aber vor allem erstmal völlig überrascht, weil der Typ macht es tatsächlich selbst. Also er war der Künstler, er hat die Songs geschrieben, er hatte Teams um sich rum und ist damit aber offen umgegangen.
Ja, Lyrics würde ich sagen, auch, ne? Das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht.
Genau, ja. Also die Texte, ja, wie gesagt, man muss immer so ein bisschen aufpassen. Also wahrscheinlich würde man jetzt ganz, ganz genau nachforschen, wer dann könnte dann schon sein, dass dann irgendwie auch 50% der Lyrics nicht von ihm direkt sind. Aber ja. Ich meine, trotzdem, er veröffentlicht sie ja dann unter seinem Namen und er gibt sie so gesehen als seine Texte aus. Also auch wenn er einen Song einkauft von einem Songwriter, der überhaupt nicht von ihm ist, steht er ja dann dementsprechend trotzdem mit seinem Namen dahinter. Und umso mehr tun ja dann halt diese Texte auf der neuen Platte richtig weh halt dann, weil man merkt, dass der Mann gekämpft hat und echt, dass es ihm wirklich richtig scheiße ging. Und der aus diesem Tourleben nicht mehr rauskam. Also hat diesen Wechsel nicht mehr geschafft ins normale Alltagsleben. Und das hat mich dann doch einfach persönlich sehr bewegt, gerade, glaube ich, weil jeder, der irgendwie Musik macht oder sich mit was Kreativem beschäftigt, diesen Prozess des Zweifels halt kennt. Der ist ja auch ganz essentiell für den kreativen Prozess. Ja. Und dass dementsprechend halt eben nicht ein Produzententeam um ihn herum aufgebaut wurde, was ihm dann letztendlich schreibt, weil was er macht, sondern er das halt alles in der Hand hatte und er sich halt aber immer Hilfe geholt hat. Und das finde ich halt eben auch so schön, dass ich glaube, das war früher nicht viel anders. Ich glaube, würde man mal so richtig hardcore nachfragen und nachforschen, würde man sehr viele Leichen bei großen Bands aus dem Keller holen, so von wegen, wir hatten jetzt das Schlagzeug eigentlich eingespielt, war das echt der Drummer oder hat man schnell Studiendrummer genommen? Ja. Oder wir hatten jetzt die Gitarre da mal eben schnell eingezockt, weil der Gitarrist war viel zu doof und hat das Solo halt nicht mehr hingekriegt. Also ich glaube, da gibt's halt dann ganz dann
noch, ne? Songs geformt werden und so. Also da spielt ja der Produzent auch nochmal eine sehr, sehr große Rolle einfach, ne? Also natürlich auch nicht immer so, aber doch eigentlich schon so im Generell. Also gerade im populären Bereich natürlich irgendwie voll, ne? So, da ist es nicht nur die Band, die dann die Songs schreibt, sondern die schreibt halt die Grundstruktur so und dann ist da aber noch jemand, der sich halt sehr gut irgendwie mit Musik einfach lange auseinandergesetzt hat und irgendwie viel schon produziert hat und dementsprechend auch einfach Techniken weiß, wie manche Sachen besser funktionieren kann. Und Musik ist ja auch immer ein bisschen, trotz aller Kreativität und so weiter, natürlich teilweise auch immer so ein bisschen so ein Handwerks. Ja. Man hat schon seine Sachen, die einfach funktionieren können, so, ne? Genau.
Ja. Das Skurrile ist, ich würde sogar so weit gehen, dass fast jeder Prozess, also jeder kreative Prozess irgendwann auf Handwerk runtergebrochen werden kann. Also auch Schauspielerei ist irgendwann Handwerk. Ja. Du bedienst dann einfach deine Rolle, die du dir jetzt schon zurechtgelegt hast und die du nicht mehr wirklich spielen musst.
Ja, das stimmt schon.
Und, also das merkt man sehr häufig halt bei Serien, dass dann doch irgendwie die Leistung manchmal so ein bisschen nachlässt in den letzten Staffeln, weil die halt letztendlich ihre Rolle reproduzieren und, dann die ganz Großen, also Breaking Bad zum Beispiel, schafft es halt eben so ein Bryan Cranston halt wirklich über 5 Staffeln diese Entwicklung aufrechtzuerhalten. Ja. Und das ist dann halt einfach unglaublich gutes Handwerk tatsächlich, was dahinter steckt.
Ja.
Gut, wir driften schon genauso schön ab, wie ich das mir vorgestellt habe. Und tatsächlich haben wir auch schon eine halbe Stunde Vorgespräch davor geführt, bis ich immer sage, okay, wir müssen jetzt echt mal aufnehmen. Wie bist du denn überhaupt zur Musik gekommen? Das wäre jetzt meine erste Frage an dich.
Generell.
Also bist du irgendwie durch Eltern Musik, also weil du bist ja professioneller Musiker, du verdienst damit dein Geld. So, ich glaube, das kann man sagen. Aber
genau,
wie bist
so halb, ne? Also ich verdiene tatsächlich so halb Menge. Ich bin auch noch gelernter Heilerziehungspfleger und arbeite noch für 20 Stunden bei Lebenshilfe in der Woche.
Ah, okay.
Genau, betreue Menschen mit Behinderungen. Und weil ich noch so in dieser Phase gerade bin, wo das gerade anfängt zu funktionieren, ich aber für mich irgendwie doch eine Sicherheit haben will, dass irgendwie, wenn mal einen Monat oder so keine Aufträge da sind, dass ich einfach Miete und Essen irgendwie safe habe. So habe ich zwar keinen Luxus, so, aber ich verdiene damit schon so weit Geld, dass ich irgendwie alles, was ich an Musik mache und mir schöne Gitarren, die ich mir kaufe und so weiter, die auf jeden Fall darüber mir kaufen kann. Und es nimmt gerade eine sehr gute Entwicklung an. Ursprünglich, ja, ich habe, glaube ich, mit 10 oder so habe ich angefangen, Gitarre und Schlagzeug so ein bisschen zu spielen. Mein Onkel hat mir ein Schlagzeug geschenkt. Irgendwie der war natürlich irgendwie tatsächlich da sehr prägend für mich, weil der eine Zeit lang in einer Band gespielt hat, die auch relativ erfolgreich war, irgendwie so in den 90ern. Gibt's sogar so ein MTV London Video, hatte ich letztens bei YouTube gesehen, ganz spannend. Genau, und der hat mich da sehr geprägt. Meine Eltern machen keine Musik, hören aber ganz, ganz viel Musik so. Dementsprechend hat mich das natürlich auch einfach viel, weil bei uns einfach immer Musik lief so und ich auch tatsächlich einen relativ ähnlichen Musikgeschmack habe wie mein Papa und wir uns da immer noch sogar austauschen. Genau, und so hat das dann irgendwie angefangen. Dann bin ich, habe ich in einer Band gespielt, ein bisschen gesungen und bin dann irgendwann so mit 17, muss das gewesen sein in etwa, habe ich angefangen, das DJing zu entdecken. Und habe auch schon vorher irgendwie immer mit dem Computer, also ich habe schon so, ne, wann meine Generation, ich habe so mit 13 oder 14 hatten wir, glaube ich, einen Computer und da habe ich dann irgendwie angefangen mit Fruity Loops und so irgendwie.
Ich wollte gerade wirklich Fruity Loops sagen, ja. Tatsächlich. Das ist halt so das Programm, was man am einfachsten relativ schnell versteht
und genau, so.
Man sofort loslegen kann.
Damit, und dann war es, glaube ich, Reason danach, dann irgendwie mal Cubase, dann Ableton und jetzt wieder Cubase, schon eine lange Zeit, wie auch immer. Genau, habe dann mit 17 angefangen, irgendwie Platten zu kaufen und aufzulegen. Es war noch vor der Traktorzeit. So, also ja. Es war so gerade, dass das so anfing, dass die ersten, irgendwie Chris Liebing war zum Beispiel irgendwie einer, der irgendwie sehr früh schon angefangen hat, der schon damals irgendwie immer mit 4 Decks gemixt hat, also mit 4 Platten so, und der dann gemerkt hat, okay, digital geht das natürlich alles noch viel besser und man kann eine Art Live-Show entwickeln. Genau, deswegen meine Anfänge waren dann tatsächlich auf Platten. Sehr viel Platten gekauft, sehr viel aufgelegt und so bin ich dann irgendwie zum Techno gekommen und das hat mir aber irgendwann nicht mehr gereicht. Habe ich angefangen zu produzieren mehr und habe mich darauf mehr konzentriert. Genau, und dann hat mich das irgendwann so ein bisschen angeödet. Weil ich immer sehr viel, also ich höre halt auch echt nicht nur Techno, so eher weniger sogar, sondern sehr viel Rock und Klassik und Jazz und also wirklich sehr bunt gemischt, außer jetzt Schlager tatsächlich.
Das wird ja auch immer, dass ich doch eigentlich die Musikrichtung, die ich dann doch immer auslasse bei sowas.
Ja, das ist irgendwie schwierig für mich, da werde ich auch nicht mal mit.
Ich würde auch sagen, es gibt auch, sag mal, etwas bessereren Schlager, definitiv. Und ich habe zum Beispiel auch mal Helene Fischer live erlebt, weil ich habe da gekennert in der Mercedes-Benz Arena, hatte da mein Ballroom, also so eine VIP-Bar und wir waren halt irgendwie 5 Mitarbeiter und hatten 13 Gäste, die total lieb waren und es war total entspannt. Ich konnte mir die Show relativ gut angucken, die meiste Zeit und musste danach zumindest feststellen, dass ich von Helene Fischer selber sehr angetan war. Also die macht einfach richtig krassen, das unglaublich anstrengend. Show, genau, aber gut. Sie macht es einfach sehr, sehr gut. Das muss man halt einfach danach feststellen. Die Musik ist halt furchtbar. Ja. Die, also es gibt dann so 1-2 Balladen, die waren dann irgendwie ganz nett so, aber der Rest war halt einfach echt grottig. Und aber interessanterweise, das muss man dann auch immer wieder feststellen, die Band, die sie halt am Start hat, ist natürlich super fett. So, das sind mega krasse
alles Musiker. Profis, ne? Das sind alles studierte Leute, die halt irgendwie Auftragsmusiker letztendlich, ne?
Genau, und die haben es natürlich mega drauf. Ja. So merkst du die ganze Zeit, die spielen natürlich weit unter ihrem Niveau. Und sobald die Tour vorbei ist, gehen die halt wieder in ihren kleinen Jazzclub und zocken halt an den krassen Kram und freuen sich, dass sie immer wieder gefordert werden. Ne?
Ja, so läuft es letztlich. Ne? Ja. Das ist dann der Probebereich irgendwie, ne, wo man dann so arbeitet.
Ja klar, und das macht mal zum Geld verdienen und auch das kann ja witzig sein. Also ich kenne das ja so vom Schauspiel auch früher, dass man auch dann echt mal wieder Aufträge hat, wo das Projekt echt total Grütze ist und man weiß das auch von der ersten Minute, dass das total der Scheiß ist, den man hier dreht. Oder was heißt Scheiß, aber halt Zeug, was man jetzt nicht unbedingt braucht. Also die öffentlich-rechtliche Arztserie für die Oma ist natürlich nett, aber...
Hast du bei solchen Sachen mitgespielt, oder?
Was ich so von mir, Dr. Kleist und sowas. Also, seid einem auch so viel, also viel Kram, das würdest du jetzt auch nicht finden, weder im Internet noch irgendwie meiner Vita, weil ich damit... Ja. Das sind halt jetzt nicht Sachen, mit denen ich dann angebe, die sind halt dann... die kann man halt dann irgendwie auch vorzeigen, wenn es darum geht, wie wir haben sie denn wirklich eigentlich schon mal gedreht. Ja. Aber das ist halt eben Zeug, das machst du halt dann irgendwie, es bringt ja auch Geld und auch das kann total Spaß machen. Ne? Also ich hatte mal für Tele 5 eine Produktion, wo wir, wo das war eine Kooperation mit der Filmuni in Potsdam, also eine staatliche Bühnenschule dort, beziehungsweise Filmhochschule, die auch für Schauspieler, die auch Schauspieler dort ausbilden. Und das Projekt war halt komplett von der Uni gestemmt, also das Drehbuch kam von der Uni, die meisten Schauspieler kamen von der Uni, so ich war dann extern. Das Asoziale daran war tatsächlich, dass die ganzen Leute von der Uni haben dafür gar keinen Cent gekriegt, weil das als Uni-Projekt halt dann durchgewunken wurde. Und ich war dann extern eingekauft, mich mussten sie bezahlen, deswegen haben sie mich mit dem Mindestlohn bezahlt. Ja. Rückwirkend hätte ich das nicht machen dürfen. Also eigentlich sind das halt so Sachen, die macht man als Schauspieler nicht, dass du halt sagst, du wirst für Mindestlohn auf Stunde abgerechnet.
Ja, stimmt, ne?
Und wenn du halt dann so mit 68 Euro vom Set gehst am Drehtag, ist das halt...
Das ist frustrierend,
ja. Eigentlich ist es halt so, dass man sagen muss, es geht gar nicht, weil du setzt ja damals halt den Standard dann immer weiter runter. Und eigentlich hätte man halt aus Stolz sagen müssen, nee, sucht euch einen anderen Trottel dafür. Aber das war zum Beispiel ein Dreh, der war super geil, das hat super Spaß gemacht. Ich habe total nette Leute kennengelernt, mit denen ich bis heute noch befreundet bin, da von der Uni. Das Ergebnis war total, oh Gott, ich habe immer Angst, wenn ich höre halt meine Podcast. Aber das Ergebnis war jetzt nicht so, dass man sagen kann, boah, hier haben wir aber echt mal was ganz Neues erschaffen oder irgendwie krasse Kunst gemacht.
Ja, ne, das ist aber auch, also ich mache jetzt ja so viel so Production Music, also auch so Werbezeug einfach so und das ist jetzt auch nicht was, womit ich irgendwie dann hausieren gehe, so, aber das ist natürlich, du lernst das Handwerk dadurch unheimlich gut, ne? Also gerade wenn man jetzt irgendwie Musik auf Bild schreiben muss, irgendwie, was schon nochmal anders ist, als jetzt so klassische Songstrukturen zu schreiben. Man lernt einfach das Handwerk.
Ja.
So, ne? Und dadurch, dass auch viel da ist, so dass, ne, man muss halt einfach viel machen, so, man hat mehrere Clips und so weiter, du musst noch ein bisschen Sounddesign und so, also ich mache so alles in einem Rutsch, mache irgendwie halt so Auftragsproduktionszeug plus Sounddesign plus Mix. Ja, und du lernst halt einfach unheimlich viel dadurch, so, ne, was funktioniert nicht, was du vielleicht irgendwie bei einer total künstlerisch tollen Produktion, die du halt mal einmal oder vielleicht zweimal im Jahr höchstens hast, dann einfach nicht der Fall ist, so, weil das halt nur so selten ist, so. Und wenn halt Aufträge bei so Werbe, deswegen mache ich die Sachen eigentlich auch noch gerade momentan so, mache ich das eigentlich ganz gerne, weil erstmal ist die Industrie auch irgendwie so, da gibt's halt auch Geld, was ja dann doch immer irgendwie eine Sache ist.
Werbungszeit ganz gut, ja.
Ja, so.
VW hat ich weiß so, dass ich mit manchen Werbeprojekten habe ich dann so in 2 bis 3 Drehtagen mehr verdient als mit so einem ganzen Spielfilm,
ja,
wo ich von 15 Drehtage hatte. Das ist also ganz ernsthaft. Das sind dann halt einfach ganz andere Gagen, die gezahlt werden. Beziehungsweise der Low-Budget-Bereich, der eigentlich halt alles dann einbezieht, was halt sich in Richtung Arthouse-Film orientiert. Oder eigentlich fast jede Produktion in Deutschland Low-Budget. Also die ganz, ganz wenigen Produktionen verfügen über so viel Geld, dass sie alles kaufen können, was sie möchten. Und werden dann ja immer auch noch trotzdem vom Deutschen Filmförderfonds unterstützt. Also so ein Til Schweiger-Film braucht es nicht unbedingt eigentlich, aber kriegt es dann halt trotzdem.
Ja, da gibt's ja.
Und auch. Genau, aber wir reden jetzt schon wieder, wir sind schon wieder sonst wo und ich habe mir da extra einen fucking Sendungsplan geschrieben, wenn ich jetzt diesmal auch einhalten wollte. Lieber, wir reden nämlich heute über Techno.
Genau.
Und deswegen, jetzt haben wir so ein bisschen geklärt, dass wir auch selber Musik machen, dass wir auch durchaus einen musikalischen Background haben. Also bei mir zum Beispiel sind meine Eltern klassische Musiker und mein Bruder hat Tonmeister studiert, meine Schwester hat Geige studiert. Also sind alles so eher so Klassik-Dudes und mit Techno haben die eigentlich wirklich gar nichts am Hut. Du kommst auch, meinst du, eher so aus dem Rock-Pop-Bereich oder sag mal aus dem Bereich,
wo eigentlich, also so mit 13 habe ich halt irgendwie Nirvana gehört und so, ne? So und
genau, dann, also halt, aber du fandest halt irgendwie dann so Jungs mit Gitarren eigentlich erstmal cooler, sag ich mal, als derzeit den Typen am DJ-Pult, beziehungsweise das kam dann später. Ich habe auch zum Beispiel auch halt immer Mucke gemacht, also und habe auch mit meinen Freunden immer gesagt, wir machen richtige Musik, also wir machen sie halt eben live selber und legen halt nicht auf, was auch eine Form von Musik machen ist, aber halt schon ein bisschen anders. Wie bist du dann zum Techno gekommen? Beziehungsweise kannst du dich noch generell an deine allererste Techno-Party erinnern?
Bei mir ist es tatsächlich, ich habe jetzt gerade die ganze Zeit, weil du was vorhin schon mal gesagt hattest, und ich habe die ganze Zeit überlegt, so, wie war das denn nochmal? Und jetzt ist mir das tatsächlich jetzt irgendwie kurz vorher eingefallen.
Ist es?
Geil. Ja, es war, also es war gar nicht, ich bin da gar nicht über Partys drangekommen, sondern tatsächlich, wir hatten einen Proberaum damals in so einem alten Flugzeughangar, da hatte ich dann irgendwann auch mein Studio und so drin. Und nebenan waren zwei Jungs, die waren so alt wie ich jetzt ungefähr, also so 32, Mitte 30, irgendwie sowas. Und die haben da halt immer aufgelegt, aber eher so Trance, Progressive-Zeug so, Und da habe ich dann immer gehört und dachte, ja, das ist ja irgendwie auch ganz cool, was die da machen. So irgendwie, das ist ja irgendwie, also jetzt nicht so kitschigen bei Trance, es gibt ja wieder unterschiedlichen.
Da kommen wir später noch zu. Da haben wir noch ganz viel Spaß, wenn wir die Genres aufschlüsseln.
Genau, so. Es war jetzt nicht so ein super kitschiger Trance, sondern eher so progressivere Sachen. Und das hat mir irgendwie ganz gut, weil ich halt Melodien auch mochte so. Und das darüber bin ich, also ich bin tatsächlich durchs Auflegen eigentlich dann an Techno-Partys drangekommen. Und habe dann dadurch irgendwie so gemerkt, oh, das bockt mich irgendwie, macht mir Spaß, so Sachen zusammenzumischen und man kann irgendwie mit Effekten spielen. Und das war dann ja auch die Zeit, wo es halt anfing, digitaler alles zu werden mit Traktor DJ und Serato und wie diese ganzen Programme alle heißen. Das heißt, man hatte irgendwie unendlich Möglichkeiten auf einmal, das auch quasi wirklich live halb zu machen. Und bin dann da so dran gekommen und dann... Aber so richtig die erste Techno-Party.
Na, aber sag mal so, dass du so dich so erinnerst, dass du zum ersten Mal dachtest, oh, ich muss dazu jetzt einfach raven, so, das geht's jetzt nicht mehr anders. Oder dass du das erste Mal gedacht hast, okay, krass, hier sind ja irgendwie gerade echt nur Leute, die diese Mucke abfeiern und hier ist irgendwie eine Stimmung, die ich so noch nicht erlebt habe.
Ja, das...
Das Ding ist halt, ich überlege mir seit 3 Tagen, was ich auf diese Frage antworte, wann meine erste Techno-Party war. Ich könnte es dir auch echt nicht sagen. Das liegt, glaube ich, aber auch daran, dass es in Berlin... zwangsläufig irgendwann passiert, dass du auf einer Techno-Party landest. Ja. Sei es jetzt privat, dass du irgendwo auf einer WG-Party bist und jemand macht irgendwie Techno an. Oder halt, du bist irgendwie dann im Club und stellst halt irgendwann fest, ach du Scheiße. aber ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich halt sehr lange der Musik sehr ablehnend und sehr kritisch gegenüberstand, nach dem Motto, ach, das ist irgendwie so langweilig und da passiert doch nichts und man kann auch nicht wirklich dazu tanzen. Bis es irgendwann den Moment gab, wo es bei mir einfach Klick gemacht hat und ich diese Musik auf einmal verstanden habe. Und das verführt mich auch immer auch ein bisschen zu der These, auch wenn Leute halt auch jetzt ja immer noch sagen, ich kann mit Techno überhaupt nichts anfangen, sage ich immer, Leute, kann ich total verstehen, ging mir jahrelang nicht anders, dass man kann Techno lernen. Würdest du das auch so sehen?
Ja, ich glaube schon. Also auch wenn es bei mir tatsächlich wirklich nicht so war, weil ich halt eigentlich irgendwie dadurch durch mein Musikinteresse übers Auflegen an Techno-Partys, also genau, quasi diesen so, ich war tatsächlich jemand, der dann von, wo man dann das erste Mal irgendwie in so Diskurs wirklich gegangen ist, irgendwie mit 17 oder sowas, so was dann eher so, also weil ich halt vom Land komme, ne, dann, wo dann halt so, wo ich mir immer eher angeguckt habe, was macht der DJ denn da eigentlich? Also so ist es, hat's bei mir dann eher funktioniert, bis ich dann, glaube ich, irgendwann mal, ich glaube, so die erste exzessivere Party war dann tatsächlich irgendwie so irgendeine
Die erste exzessive Party. Da kommen wir doch gleich zu.
Ja, irgend so ein Hard-Techno-Ding im Fusion im Münster dürfte das gewesen sein. Also das war schon ziemlich roher, brutaler Techno, der mich dann völlig aus dem, wo ich gedacht habe, was ist das denn hier? Das ist ja völligst abgefahren. Also wo dann wirklich nur Dunkel und Stroboskop und ein bisschen Nebel und sonst einfach nur Lautstärke. Und damals war es auch noch nicht so. Heute legt man ja auch tatsächlich zu Recht, finde ich, auch mehr Wert auf die Anlage, dass der Sound auch gut ist. Das war da noch nicht so exzessiv. Da war es eher so Hauptsache laut so. Und die Musik war halt eh, weil das eher so in diesem härteren Techno-Bereich war. Und damals war es auch noch, oder ich sag damals, so lange ist es ja doch, das sind so 12 Jahre oder sowas dürfte das her sein.
Du bist Ende 20 dementsprechend, oder? Oder
ich Jahrgang, bin ja 32, ich bin 87.
32.
Also es war so mit 18, 19 oder so. 19 muss das gewesen sein. Und da war die Musik natürlich auch noch viel schneller. Also, so, ich meine, in den 90ern war es noch schneller, da war das alles irgendwie bei 150 BPM oder 140 BPM. Mittlerweile sind ja die Tracks wesentlich langsamer.
Ja, deutlich.
Was nicht unbedingt die Härte wegnehmen muss, so. Man kann trotzdem harte Musik, aber es war halt einfach Schrammeltechno, kann man schon so sagen. Gerade so dieses, ja, es gab so Partys Acid Wars und Tanz der Teufel und die Namen sagen es eigentlich schon. Ja, das war, glaube ich, so, das waren so die ersten Partys, wo mir so gedacht wurde, das ist ja völligst abgefahren und hier tanzt irgendwie der Typ mit dem Anzug neben mir so und geht total ab und es ist irgendwie völlig egal, wer da gerade tanzt. Man macht einfach irgendwie was und es ist auch egal, wie du tanzt und überhaupt, es ist alles egal. So, das hat mich immer sehr beeindruckt.
Ja. Das war tatsächlich aber auch das, was ich gelernt habe, wo es bei mir dann Klick gemacht hat, als ich wirklich gemerkt habe, ich hatte ganz lange immer ganz große Hemmung zu tanzen, überhaupt. Also auch auf Partys.
Ja, auch, ich auch, nämlich,
genau. Gerade wenn es halt irgendwie dann so Partys sind, wo auch Musik gespielt wird, wo man auch schon einen gewissen Tanzskill irgendwie haben muss, um diese Musik dann auch entsprechend austanzen zu können. Also ich sag mal, du kannst natürlich auf einer Salsa-Party natürlich, oder ich war ja auch mal wieder mal in Südamerika, natürlich kann man sich dann auch da so reinwagen, und dann als der lustige Gringo hat dann irgendwie so versuchen, schlecht mit den Hüften und dem Arsch zu wackeln. Und das finden die auch immer sehr süß und so, aber natürlich machst du dich ein bisschen zum Affen dabei. Ja. Und das finde ich inzwischen nicht mehr so schlimm. Ich fand es aber so mit 18, 19 noch sehr, sehr schlimm und habe mich da ganz groß vorgeziert.
Ja, das war.
Und ich glaube, das war der Moment, wo ich eigentlich diese Szene eigentlich auch zu lieben gelernt habe, als mir klar wurde, ich kann jetzt hier machen, was ich möchte. Und wenn mich jetzt hier jemand, also wenn ich so das Gefühl bekomme, da zeigt einer gerade mit dem Finger auf mich oder judgt mich irgendwie dafür ab, könnte ich zu dem hingehen und sagen, Digga, das geht nicht, das ist uncool, das wollen wir hier nicht. Und das wäre dann, also es wäre ein No-Go eigentlich in der Szene. Und das fand ich so nice, so dass du dieser Grundrespekt, der dort allen Menschen gegenüber erstmal generell zur Verfügung gestellt wird. Also jeder Mensch hat dort dasselbe Recht zu sein wie ich, jeder Mensch hat dasselbe Recht, dort rumzuhüpfen wie er möchte und dabei auszusehen, wie er möchte. Und wenn er jetzt irgendwie davor drei Teile geballert hat und halt schwitzt und stinkt bis zum geht nicht mehr, ist es halt einfach so, akzeptier es und halt die Klappe.
Und das fand ich. Der dich dann toll. Auch einfach lieb.
Genau, das kommt auch dazu. Das ist dann der liebste, umgänglichste Mensch und der wird dich, im schlimmsten Fall nervt er dich ein bisschen, dann sagst du immer, Digga, quatsch doch mal mit wem anders, dann geht er halt weg.
Ja.
So, und Ruhe ist. Und bei besoffenen Leuten kommen halt immer noch so ein paar andere Gefahren oder Faktoren.
Ja.
Oder
so. Das ist auch yeah. so ein Ding. Ja. Also, das ist auch wirklich das so, gerade so irgendwie. Ich will jetzt auch nicht irgendwie über Schlager oder so abhaten, aber gerade auf solchen Partys, wenn man sich irgendwie Bierbörse oder wie diese ganzen Sachen heißen. Oh, dieser Umgang ist so ekelhaft irgendwie, muss ich sagen, meistens da so. Das hat mir immer, ich fand, besoffene Menschen waren immer irgendwie die anstrengendsten und irgendwie ist eigentlich mit die schlimmste Droge Alkohol nach meinem Empfinden. Zumindest was das Auftreten von Leuten dann angeht jetzt.
Ja, also diese Gruppendynamiken, diese Gruppendynamiken, die sich da entwickeln, können sehr gefährlich sein. Also ich sag mal, ich kenne halt dann so, sag mal, sehr aufdringliche Männergruppen vor allem, besonders halt dann Frauen gegenüber extrem aufdringlich. Ja. Frauengruppen können besoffen auch sehr aufdringlich sein. Also ich habe auch echt viel gekellnert und wenn du halt dann so als junger Kellner halt dann da irgendwie so an so einem, sag mal, Tisch etwas reiferer Damen halt dann kommst und die dann da irgendwie so eklig anmachen, ist das auch sehr unangenehm.
Ja, allerdings, und vor allem anstrengend generell sind
besoffene Menschen
auch immer. Ne? Die lassen halt, also wenn du halt einem verballerten Typen sagst, dreh dich mal um und geh einfach mal nach da, dann macht er das und
macht's
halt einfach weiter und hat das dann auch schon wieder direkt irgendwie, ist halt so, also das habe ich auch immer sehr an diesen Partys schätzen gelernt, dass es halt,
Du musst keine Angst haben, auf die Fresse zu bekommen.
Richtig.
Also ich glaube, das war für mich immer der Riesengrund. Also, oder das würde ich auch immer noch als den Unterschied dann von einer besoffenen Männergruppe zu einer besoffenen Frauengruppe halt noch sehen. Bei der Frauengruppe weiß ich, okay, die geht mir jetzt vielleicht auf den Sack, aber ich kann mich dem ganz gut entziehen und ich muss keine Angst haben, von denen jetzt irgendwie zusammengeschlagen zu werden.
Genau.
Das ist bei einer Männergruppe auch dann schon tendenziell eher möglich. Definitiv.
Ja, definitiv.
Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Unterschied, ob du halt Angst haben musst um deine Unversehrtheit. Und bei Techno-Partys, ehrlich gesagt, nie. Also, ich weiß noch, ich glaube, die erste Party, wo ich so das Gefühl hatte, jetzt schnall ich's, war, glaube ich, sogar eine Party von diesem Dreh, wo ich gerade erzählt hatte, dieser Dreh von der Uni. Und danach waren wir im Musik und Frieden hier am Schlesischen Tor.
Mhm.
Und da hatte ich so zuerst mal das Gefühl, aha, wenn ich einfach lang genug dazu tanze, fängt's an Spaß zu machen.
Ja.
Kennst du das, diesen Effekt? Also wenn
man einfach lange genug selbst auch ohne Drogen. Also meine ersten Erfahrungen waren da auch tatsächlich irgendwie ohne Drogen,
weil ich meine auch
damals noch nicht so viel angefangen habe und dann ist man irgendwie einer und da ist halt auch dieser Begriff Tanzen. Das war halt dann für mich auch wieder sowas, wo ich denke, okay, ich muss hier jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, was für Moves machen. Ich beweg mich einfach so ein bisschen, hüpf so ein bisschen hin und her oder stampfe, wie auch immer, irgendwie so. Und irgendwann ist man so drin, so, und dann auf einmal sind 8 Stunden vergangen.
Ja, ganz genau. Ja.
So, oder 6 oder was auch immer, ne, so. Genau, also wirklich dieses, ich bin nicht so der spirituelle Mensch tatsächlich, so, aber dieses Entrance-Tanzen passt da irgendwie schon so, ne, dass man halt irgendwann einfach nur noch so in diesem, du hörst nur noch die Töne, die auf dich einschlagen, irgendwie, gerade irgendwie bei so Techno-Sachen, wenn dann irgendwie die Hi-Hat von oben auf einmal reinpeitscht oder der Break halt irgendwie und er zieht sich. Und du denkst, es geht los und es geht aber doch noch nicht los und irgendwann geht's los und die ganze Energie kommt raus. Also es ist ja extremst energiegeladen, das Ganze eigentlich, ne? So, das.
Ja, vor allem halt dann auch in der entsprechenden Lautstärke und mit den entsprechenden Leuten um dich rum, die das natürlich dann kopieren und dann mitnehmen. Also da kommt ja eine Gruppendynamik auch nochmal rein.
Ja,
voll. Zum Rave generell, da kommen wir gleich noch zu. Ich würde jetzt so ein bisschen dahin gehen, also musikalisch zu erklären, vielleicht auch jetzt für den Zuhörer, die nicht unbedingt viel Techno hören oder vielleicht gar kein Techno hören. Erstmal, also ich glaube, ganz generell muss man erstmal sagen, dass Techno auch ein Sammelbegriff nur ist. Also genau wie elektronische Musik auch nur ein Sammelbegriff ist für digital erzeugte oder auch analog erzeugte Musik, allerdings nicht mit klassischen Musikinstrumenten, sondern mit künstlich erzeugten Tönen. Und Techno wiederum eigentlich halt eine eher härtere, schnellere Form von elektronischer Musik ist, allerdings auch als Sammelbegriff halt dient. Also wie kann man das einigermaßen aufschlüsseln, sodass man das erklären kann?
Ja,
du bist ja der professionelle Musiker, also du musst es.
Schwierig zu sagen, also für mich war eigentlich immer einfach Techno oder House, so im elektronischen Bereich. So, ne? House ist halt ein bisschen grooviger gewesen für mich immer so und irgendwie zu den so Mitte, Ende der 2000er waren dann auch viel so funkige Sachen und so. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile aussieht im House-Bereich. Das hat sich natürlich aber auch alles irgendwie immer gemischt. Und Techno ist halt wirklich Industrie. Ich meine, kommt ja auch ursprünglich irgendwie so ein bisschen so, also die Ursprünge kommen ja irgendwie aus Detroit letztlich. Mhm. Irgendwie Motor City, so sind natürlich die Sounds auch so teilweise aufgenommen. Ne? So, es gab dann die erste TR-808 und die 909 und den TB-303. Das sind alles, ne, Drumcomputer und Synthesizer, die halt ganz für spezielle Sounds gesorgt haben, wie irgendwie im Rock eine Stratocaster oder sowas von Fender.
Und die dann auch zur Zeit lang so auf jeder zweiten Techno-House-Platte irgendwie dann drauf waren, ne?
Also, immer noch. Oder eigentlich also auf eine 808 hörst du eigentlich, würde ich jetzt behaupten, fast auf jeder Elektronik, also so, also ich meine, selbst im Hip-Hop und so weiter, gibt's ja einfach überall zu hören, so diese Dinger. Ich hatte mal mit dem ein Interview damals mit Juan Atkins oder so heißt, der ist auch so ein Detroit-Urvater des Technos, wie dann da aber auch, also der House kam aus Chicago, Techno aus Detroit und weil dann die DJs untereinander die Synthesizer getauscht haben, wie dann dieser TB-303-Sound zum Beispiel mal in den House eingeflossen ist, weil halt irgendwann mal einfach dem anderen DJ halt den Synthesizer geliehen hat und so quasi, ich meine, das waren früher ein paar Leute, die das gemacht haben, so, ne, es wurde dann irgendwann größer, dann kam das nach London mit Acid House und so weiter und hat sich dann auch in Deutschland, in Berlin ja irgendwie Anfang der 90er oder Ende der 80er irgendwie ausgebreitet. Generell basiert aber, um nochmal so auf diese Grundzüge zu kommen, weil ich schon wieder so ein bisschen ausschweife.
Also nee, das ist genau perfekt.
Es sind ja meistens immer 4/4 Beats. Also du hast, ne, 1 Takt, und da wird 4-mal die Bassdrum gespielt, 1, bam, 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 dann gibt's noch irgendwie, dann kommt meistens eine Offbeat halt.
Ganz genau.
Genau, so. Das ist es im Prinzip schon.
Und die Snare dann auf die 2 und
genau,
die 4.
Genau, genau so. Also ein sehr, sehr simpler Beat, der halt irgendwie, auf den tatsächlich dann wirklich auch jeder tanzen kann. Ja. Weil das haben wir irgendwie alle in uns, ne? Diesen 4/4 Beat. Also erstmal sind wir den durch die Musik natürlich sowieso gewöhnt, weil generell diese Taktart natürlich auch in der meisten Popmusik irgendwie Standard ist, so, ne? Es gibt weniger, also es gibt natürlich Musik, die irgendwie in anderen Taktarten geschrieben ist, gerade jetzt im Jazz, da wird es dann irgendwann auch undurchsichtig. Aber generell im populären Bereich ist es natürlich schon so, dass einfach viel dieser 4/4 Beat verwendet wird, so, und dann kommt da irgendwie eine Bassline drunter und ein Synthesizer-Sound und dann mischt man das ein bisschen so und das ist dann dieses Fundament, so, und das kannst du halt stundenlang machen. Und es kam natürlich auch von Leuten, die halt nicht irgendwie studierte Musiker oder sowas waren, ne, sondern die halt einfach irgendwie da Lust drauf hatten, irgendwie vielleicht sogar vom Hip-Hop kamen teilweise auch so ein bisschen, ich meine, so aus dem Funk und so ist es ja auch schon, dass da teilweise diese 4/4 Sachen waren, was dann irgendwie in Chicago so ein bisschen...
Ja, die ganze Disco-Musik ja genau, generell, ne?
Das hat sich ja alles so ein bisschen, das war so ein fließender Übergang, so, ne, und dieser Detroit-Sound lief dann halt so dadurch irgendwie, dass das alles ein bisschen roher dort war, so, war dann auch, waren die Gemüter der Leute, die haben halt alle irgendwie in der Autoindustrie gearbeitet und so weiter da am Fließband und haben natürlich dann diesen ganzen Maschinensound auch so ein bisschen übertragen einfach, ne, auf die,
Es gibt eine sehr gute Netflix-Doku zu dem ganzen Thema, nämlich What We Started. Das ist, glaube ich, 90 Minuten und es wird einmal mal von der Wurzel auf erklärt, wie diese, also generell wie EDM-Musik entstanden ist. Das ist ja auch wiederum als halt nur ein Übergriff, also Electronic Dance Music, zu der dann auch halt, sag ich mal, ein Star wie Avicii zählt.
Genau.
Aber eben halt dann auch ein Frankie Knuckles, der Urvater des Techno, der im Warehouse in Chicago da den Haus erfunden hat, mehr oder weniger.
Genau, das waren die Jungs so, wovon denen ich auch der, ich weiß nicht, ob der Juan oder Juan, Juan, weiß ich nicht, Juan, wie das, Juan, ja, Atkins auf jeden Fall. Das ist auch dieselbe Ära. Darauf, dass man
ja
Spanisch
ausspricht. Ja, genau, aber diese, genau, und also das krasseste von dieser Doku fand ich tatsächlich, dass man wieder checkt, krass, diese Musik war eigentlich mal schwarz.
Ja, schon wieder, ja, auf jeden Fall.
Schon wieder,
auf jeden Fall.
Schon wieder haben Schwarze eine Musikstil erfunden aus dem Underground und dann wurde es irgendwann halt weiß und wurde zu Geld.
Und bei House natürlich auch sehr, sehr viel, also Schwulenszene, ne? So die homosexuellen Szene da ganz krass so, ne? Die halt dann irgendwie in den alten Warenhäusern, sage ich gerade, Lagerhäusern.
Warehouse. Können wir mal wechseln.
Warenhaus. Die dann da ihre Partys gefeiert haben, ne?
Ja. Ja, genau. Ja, und halt, und dann, das fand ich halt auch noch sehr spannend, dass man ganz gut auch, also die haben es auch sehr schön grafisch noch gezeigt, dass zwar diese Musikstile in den USA, so in Chicago und in Detroit entstanden sind, allerdings waren sie dann sehr separiert tatsächlich. Also das war nicht unbedingt so, dass es irgendwie einen krassen Austausch gab und dann ist es irgendwie gewandert, sondern es ist dann auf einmal, dann ist es nach England gekommen und in England hat es sich tatsächlich dann am schnellsten erstmal weiterentwickelt.
Ja, das stimmt.
Und die DJs dort fanden das halt so geil, dieses Zeug, was da aus den USA kam, dass wiederum halt dann die USA-DJs dann die Platten gehört haben, die Briten dann da draus gemacht haben. Und ja, so war es halt dann so ein stetiger Austausch. Also eigentlich so einer der ersten Musikstile, die sich jetzt nicht regional ausgebreitet haben, sondern eigentlich so interkontinental einfach inspiriert worden sind. Und dann schwappt es eben auch relativ schnell nach Deutschland und vor allem halt eben auch Berlin über. Also ich vergesse das auch immer, weil ich in Berlin aufgewachsen bin. Für mich halt irgendwie hier Techno auch so Teil der Alltagskultur ist. Also du kannst ja auch keinen mehr schocken, wenn du halt sagst, du gehst irgendwie auf Techno-Partys feiern. Ja. Das ist halt völlig normal für jeden. Und halt hier einfach breit akzeptiert und kultiviert. Und das Berghain ist inzwischen ja halt auch, ist jetzt denkmalgeschützt. Also das ist halt klar, das ist jetzt Institution und das gehört dir dazu.
Ja, das und ist wirklich was Kulturelles irgendwie so, ne? Und nicht irgendwie nur eine wilde, das sind ein paar Druffis, die halt Party machen wollen, sondern
Also es fing halt eben zwar so an, wir hatten ja auch auch noch diese sehr schöne Doku, die findet man auch bei YouTube, kann ich wirklich empfehlen, nämlich Techno City. Sondern seit 93 ist es ein ganz tolles Zeitdokument, weil man diese noch sehr junge Techno-Szene halt sieht, wie sie eigentlich gerade erst sich gefunden hat. Also das waren auch damals noch so, das sagt auch der Autor, irgendwie vielleicht so knapp 1000 Leute oder sowas, die halt regelmäßig dahin gegangen sind und vielleicht so mit erweitertem Kreis vielleicht dann so 2000, aber es war wirklich klein, also man kannte sich auch untereinander und heute wäre das überhaupt nicht mehr möglich. Also heute gibt es halt eben nicht 3 Clubs, sondern halt 20.
Ja, ja. Ne? Und da sind ja auch diese ganzen deutschen Superstars dann schon zu der Zeit irgendwie so Marusha und so weiter, so, ne, was man jetzt vielleicht auch irgendwie.
Tannis.
Genau, Tannis und so, das sind ja alles, was dann da so alles entstanden sind, die ja auch dann, gerade weil es halt in den 90ern dann auf einmal so ausgebrochen ist irgendwie und völligst überproduziert wurde letztendlich, so wie das halt immer ist, wenn irgendwas Erfolg hat dann, ne? Gerade so bei Chartmusik irgendwie. Die sind da ja auch alle entstanden. Was in Deutschland natürlich auch noch interessant ist, so dieser Unterschied. Also es gab ja dann auch diese Frankfurter Szene, ne, mit dem U60 und wie hießen das andere nochmal? Es war auch so ein.
Oder da kannst du mir gerne was drüber erzählen, weil ich kenne mich mit der Frankfurter Szene gar nicht aus. Habe ich gar keine Ahnung. Ich weiß halt nur, dass Frankfurt so die zweite große Stadt ist, wenn es um Techno geht. Vielleicht noch so nach München. Genau. Da gab es ja auch eine große Szene in der Zeit.
Genau so. Aber
Köln,
aber
Köln inzwischen halt so.
Ja, Köln inzwischen. Aber damals war es wirklich so Frankfurt und Berlin. Und Frankfurt war auch sehr hartes Zeug. Da kommt zum Beispiel, ich weiß nicht, sagt dir Chris Liebing was?
Doch, der Name sagt mir was, ja.
Das ist ja Chris auch jemand, Liebing. Chris Liebing, so. Das ist so einer der ersten, von denen hatte ich auch erzählt, gerade eben, der mit den 4 Dextern. Also der mit 4 Plattenspielern dann angefangen hat aufzulegen und Loops von einzelnen Techno-Sachen dann rein, also der sehr früh viel experimentiert hat schon. Ne? Das war tatsächlich so zu meiner Zeit, also mittlerweile ist der auch immer noch, der ist glaube ich mittlerweile, der dürfte auch schon 50 sein oder sowas vermutlich.
Mhm. Das ist irre, ne? Diese alte Szene wird jetzt alt langsam.
Ja, wirklich. Ist aber immer noch viel unterwegs, also ist sehr viel international unterwegs und auch schon lange so. Also das war quasi auch dieselbe Zeit, so Anfang der 90er, wo der angefangen hat so und dann relativ schnell berühmt wurde. Auch ein sehr roher und brachialer Sound vor allem irgendwie ist der Frankfurter Sound gewesen. Also ich weiß, es gab da dieses, das U60, das war in so einer alten hier so eine alte U-Bahn-Station. Deswegen auch U60 311 hieß das. Mhm. Das wurde aber irgendwann gesperrt. Ich glaube, weil da auch einer gestorben ist oder sowas.
Alte U-Bahn-Station ist ja auch wirklich ein geiler Ort.
Ja, perfekt. Ne? Genau. Ja, generell ja. Solche industriellen Locations. Deswegen war tatsächlich damals irgendwie, wo ich mein Studio da hatte, dieser alte Flugzeughangar war halt auch perfekt dafür. So, ne? Weil wir auch 24 Stunden machen konnten, was wir wollen und das dann halt auch gemacht haben. Und das hat niemanden gestört. So. Und irgendwie Es gab noch so einen anderen Club in Frankfurt, mir fällt aber der Name gerade nicht ein. Gibt es tatsächlich auch eine Doku drüber?
Lieber Stefan Schulz, falls du zuhörst, hilf uns. Ja.
Ob Stefan da war, weiß ich gar nicht.
Keine Ahnung, ich kann Stefan da nicht einschätzen, ob der Techno feiert.
André Rieu, weiß ich nicht.
Könnt ihr mal einen André Rieu Remix machen, aber so eine dicke Viertel drunter legen und gucken, wie es dann abgeht. Nochmal zu den Stilen ein wenig nur. Also ich habe jetzt hier, ich habe hier mein Sendungspapier noch vor mir. Ich hatte jetzt hier aber nur aufgeschrieben, so als Beispiel, wir haben Goa zum Beispiel, wir haben House, das haben wir kurz erklärt. House ist halt so der etwas ruhigere, das ist dann eher so, ich sag mal,
groovig auch so vor allem, ne?
Ja, genau.
Und wie viel mit Percussions auch drin tatsächlich, so, ne? Dass die so Percussion-Loops drin haben und solche Sachen. Also zumindest so in den Anfangszeiten auf jeden Fall. Genau, es ist nicht so brachial.
Und ich würde auch sagen, nicht mehr als 130 BPM, also Beats per Minute. Also
früher das natürlich dann schon, ne?
Und dann habe ich zum Beispiel noch Acid House. So, was ist Acid? Ich erinnere mich an eine Partyreihe in Berlin, die hieß Acid ist fertig. Ja. Und Acid House galt ja auch so als eine der ersten großen Genres, die dann groß getrendet sind und die auch vom Namenband bekannt waren.
Genau.
Also ich habe zum Beispiel letztens wieder Herr Lehmann gelesen, das spielte auch Ende der 80er. Und da taucht auch ganz am Anfang der Begriff Acid House vor.
Er kam tatsächlich auch, glaube ich, aus London.
Genau, das war das, was die Briten dann aus diesem schnellen Haus dann aus Detroit gemacht hatten.
Genau, also generell im elektronischen Bereich verbindet man Acid neben LSD natürlich auch immer mit der TB-303. Das ist eigentlich so der Synthesizer, der diese klassischen bubbligen Acid-Basslines, ich weiß nicht, ich könnte da eventuell mal, ich habe jetzt keine Originale da, ich könnte da mal so ein Sample einspielen, vielleicht kann man das hinterher mal reintun.
Das können wir gerne mal machen.
Wissen, einfach
Im besten Fall hört ihr jetzt gleich was.
Genau.
Lassen wir ganz
ja, diese bubbligen. Für mich hört sich das wirklich nach Acid an. Ich weiß nicht, ob das jetzt, wäre mal interessant von Leuten zu wissen, die das noch nie gehört haben, ob die dann auch denken, jo, das klingt nach Acid.
Ich glaube, man müsste erst mal erklären, was Acid ist. Ne? Also es steht halt eben auch, oder ist auch ein Slangwort für LSD. Also es geht damit auf jeden Fall einher. Und ich glaube, was du halt meinst, ist halt, das ist, also ich sag mal, ein bisschen brachial und sagen wir mal nicht natürlich oder nicht so klingt, wie wir uns jetzt einen rein sauberen Synthesizer-Sound vorstellen. Sie sind halt gewollt entfremdet und klingen zumindest eigenartig und nicht, also sagen wir mal nicht von dieser Welt so ein bisschen.
Ja, genau, so viel so Resonanz drin, ein bisschen quiekig. Da ist auch ganz interessant, das ist zum Beispiel, also um nochmal auf diesen wirklichen Synthesizer, diesen 303 zurückzukommen, der halt diesen Sound so geprägt hat, das war von Roland eine Entwicklung, die wollten das irgendwie, weil es zur damaligen Zeit viel so Wohnzimmermusiker, wo man halt zu Hause, ne, hatte noch nicht jeder einen Fernseher, als Begleitinstrument für Bass, als Bass-Synthesizer quasi, der halt genau wie dieser Drumcomputer auch, die dann halt alle Flops wurden.
Krass,
ja. Weil dachte, das klingt ja gar nicht wie ein Schlagzeug oder das klingt ja gar nicht wie ein richtiger Bass, so kauft keiner so. Dementsprechend sind die dann total günstig geworden und dann haben halt die ganze Techno-Leute, die halt keine Kohle hatten, haben sich die Teile gekauft. Einfach und dachten, boah, wenn ich hier an dem Filter drehe und die Resonanz voll hochziehe, dann macht das übelst quietschige Sounds. Ist ja total geil. Und mittlerweile kostet so ein Ding, wenn du die gebraucht kaufst, 2000 Euro. Ne? Und damals irgendwie dann in den 80ern so, gerade wo dann auch irgendwie so die Synthesizer-Welt sich zu viel digitalen Sachen gewandelt hat, waren dann diese alten analogen Klangerzeuger total günstig so. Und das war halt auch einfach ein Grund, warum die dann in diese Musik eingeflossen sind.
Es war eigentlich so ein bisschen, sag mal, der Ramsch der Musikindustrie.
Genau.
Wo man eigentlich dachte, das haben wir verkackt, da haben wir nicht richtig gut gearbeitet. Das
genau.
Das ist interessant, Das ist halt, das erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte von Kurt Cobain und seiner, hat er eine Jaguar gespielt oder eine Jazzmann?
Der Jazzmaster. Nee, er hatte eine Jaguar.
Jaguar, genau. Weil die sieht der Jazzmaster ja sehr ähnlich.
Genau,
die hat sie hatte auch nur deswegen halt gespielt, weil sie halt in irgendeinem Antiquitätengeschäft halt irgendwie rumstand und spottbillig war, obwohl es eigentlich eine sehr gut gearbeitete und sehr teure Gitarre eigentlich mal war. Aber dieses Jaguar-Modell einfach so aus der Mode war, das hat irgendwie keiner gekauft.
Ja, hat sich auch nicht richtig verkauft.
Hat sich nie wirklich verkauft. Also ich hab auch mal einmal eine Jazzmaster bestellt gehabt bei Thomann, hatte sie dann auch da und habe sie eine Woche angespielt, habe auch gemerkt, nee, das ist es nicht.
Meins ist es voll, ich habe eine Jazzmaster, ich liebe sie.
Also ich fand das Ding schon geil, aber das Ding war nicht geil. Also das war glaube ich eine Squire auch. Also wahrscheinlich die von Fender wäre vielleicht noch ein dicken Fetter gewesen, aber
ja, wo ich
das
auch
hat sich nicht angefühlt.
Ja, ja, aber das ist natürlich auch immer bei Gitarren ja generell immer ein sehr persönliches Ding. Also man muss die Instrumente einfach spielen. So, ich habe auch eine Squire tatsächlich, irgendwie so ein JMS6-Modell. Habe mir die dann aber nochmal, aber es ist eine etwas teuer, ist schon eine bessere Squire. Also es gibt ja so 100€, 150€ Squire und es gibt dann auch welche, die so bei 500 liegen. So in dem Modell, und das ist wirklich richtig gut verarbeitet, das Ding irgendwie, und ich liebe sie. Ich spiele da sehr gerne drauf. Gerade die Jazzmaster hat halt diesen cremigen, leicht jazzigen, in Anführungsstrichen, Sound, den ich sehr gerne mag.
Na, und sie kann halt auch richtig Brett machen. Ich sehe jetzt halt schon die ganzen, also für alle Nichtmusiker draußen, das ist sehr schwer nachzuvollziehen, dass wenn Musiker sagen, die Gitarre fühlt sich nicht an, das ist, weiß nicht. Also, aber ich, andererseits geht's mir genauso, wenn halt irgendwie Leute irgendwie, die halt Verbrennungsmotoren geil finden, in ein Elektroauto steigen und sagen, ach, das fühlt sich einfach nicht an. Also, da kann ich genauso wenig mitreden, weil ich hab auch noch nicht mal einen Führerschein und finde sowas dann immer so ein bisschen albern. Und ich glaube, wenn jemand zum Beispiel nicht Gitarre spielen kann und dann halt sowas hört, dann denkt er sich natürlich auch so, alles klar.
Ja, wahrscheinlich, ja, das stimmt.
Wir haben jetzt ganz kurz noch geredet, was für Künstler, sag mal, also sag mal, was für Namen würdest du jetzt jemandem empfehlen, wenn jemand zu dir kommt und sagt so, Alter, ich habe keine Ahnung von Techno und würde gerne einfach mal guten Techno hören. Ist jetzt sehr, sehr allgemein so, man kann natürlich dann sagen, es gibt melodischeren Techno, also der musikalischer generell gestaltet, es gibt dann Techno, der ist dann, würde nicht sagen unmusikalischer gestaltet, aber eben dann also mehr runtergebrochen auf fette Kick und einen dicken Synthi, der halt einfach letztendlich monoton das macht, was er also einfach immer nur alles wiederholt. Was wären denn irgendwie so ein paar Namen, wenn du jetzt halt sagen würdest, versuch dich mal daran und dann vielleicht auch so, dass man nicht sofort verschreckt wegrennt. Schwierig, ne?
Ja, ist schwierig, weil es halt so wahnsinnig viel auch gibt, ne? Also ich würde jetzt einfach, glaube ich, mal ein paar Klassiker nennen, die sich halt einfach etabliert haben, wie zum Beispiel, also wenn es so um brachialen Techno geht, der mittlerweile aber, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, die Musik ist viel, viel langsamer geworden, auch der heftige Techno. Also früher war das richtiges Geschrammel und mittlerweile hörst du die Akzente. würde ich tatsächlich mal den Chris Liebing nennen, weil der auch einfach gerade für die Szene in Deutschland irgendwie sehr, sehr, sehr prägend war und sehr, sehr viel da bewegt hat. Das ist aber schon straight ahead irgendwie, ne? Also das geht schon richtig nach vorne. Der hat halt, früher war der auch im Schranz-Bereich, ne? Also ich weiß nicht, ob der Schranz was sagt.
Ja, ja, mir sagt Schranz was für die Hörer. Schranz klingt genau so, wie ihr euch das vorstellt. Das Wort beschreibt die Musik sehr gut.
Es ist tatsächlich auch so entstanden. Irgendeiner hat gesagt, das schranzt ja, und dann haben sie es halt Schranz genannt. das war einfach eine andere Zeit. Ich glaube, das, wenn man sowas jetzt hört, das ist noch schwieriger zu verstehen zur heutiger Zeit, als weil das wirklich schon 15, 20 Jahre zurück ist letztendlich und die Musik dann so eigentlich schon fast zu meiner Zeit, wo ich angefangen habe aufzulegen, kaum noch existent, also da war es schon wesentlich langsamer und so, ne? Dann würde ich noch Sascha und John Dickweed empfehlen.
Sascha, das hast du mir ja auch geschickt, ne? Das
ist
auch sehr geil und ich hatte vor allem sofort an Depeche Mode gedacht. Das klang für mich total nach Depeche Mode.
Ist auch
jeden Fall sehr
wirklich auch Leute aus dieser, der hat auch damals in dem, wo auch der Acid House entstanden ist, in diesem Club in London, ach, wie heißt der? Ich vergesse diese Namen immer, ne?
Ja, ich auch.
Es gibt da so einen ganz, ganz bekannten Club auf jeden Fall, ähnlich wie dieses Warehouse halt in Chicago, gab es auch ein Ding in London, da hat er halt damals angefangen aufzulegen. Also es sind so Urgesteine letztendlich dieser Szene. Sascha ist im Prinzip genau das Gegenteil, das ist eher so tech-hausiges Zeug, das mischt sich alles so ein bisschen und ist sehr melodiös und diese Chris Liebing Sachen, jetzt einfach mal um wirklich große Namen zu nennen, ist halt schon sehr Brett,
kann man sagen. Ich würde auch noch zwei Namen in den Ring schmeißen und das eine wäre nämlich tatsächlich, also ich sag mal, das ist jetzt dann schon eher Richtung Mainstreamiger Elektro, also man kann zum Beispiel, wenn man richtig sucht, findet man auch von Avicii dann Haussachen, das sind halt dann die ganz alten Sachen, mit denen er angefangen hat. Ist auch, ich sag mal, ist es, ich find's nicht schlecht.
Ich finde das so, das cool, so diese
Primitiven. Ja, wo ich auch so dachte, das kann man echt mal, kann man echt auflegen und das würde auch jetzt irgendwie hier in einem Techno-Club auch noch funktionieren hier in Berlin.
Ja.
Wir hatten ja im Podcast da, also in dem Avicii-Podcast auch diesen kurzen Einwurf, dass man Avicii auf gar keinen Fall hier in einem Club auflegen könnte. Vielleicht halt eben diese alten hausigen Sachen, aber auch dann würde ich nicht unbedingt sagen, ey Leute, das ist Avicii, weil das ist halt dann eben verpönter Mainstream und das hört man ja dort dann nicht.
Wobei das manchmal auch so ein bisschen wieder, das hat mich irgendwann tatsächlich ein bisschen an der Szene genervt.
Total.
Also an dieser intensiveren Szene. Das ist mir jetzt aber zu Mainstream und dann war selbst irgendwann halt, okay, der Chris Liebing, nee, der, nur weil der jetzt halt irgendwie auf riesen Festivals auf der ganzen Welt spielt, ist der auf einmal jetzt Mainstream. Und so ich mir denke, ja mein Gott, so, der macht halt aber immer noch den Sound, den er, wo er halt Lust drauf hat, so, und das merkst du halt so, ne, und das finde ich ist immer Authentizität bei Künstlern ist mir jetzt viel wichtiger, wenn ich halt merke, die machen was, was sie machen, wo sie Bock drauf haben, als dass der jetzt Mainstream, was kann er dafür, wenn die Sachen auf einmal Leute toll finden? So.
Also. Ja, also schwierig wird es halt schon, finde ich, wenn man wirklich deutlich hört, die Musik verändert sich gerade und verändert sich halt so, dass sie halt von möglichst vielen Leuten gehört werden kann.
Ja, ne,
das also stimmt, ja. Es gibt halt sehr viele Bands, denen ich das dann vorwerfe. Also Muse zum Beispiel bin ich immer auch Riesenfan, aber mich nervt das total, dass die in den letzten Jahren halt eben doch angefangen haben, dann immer einzuknicken und auf jedem Album sind jetzt halt dann so zwei super langweilige Radiosongs dann irgendwie drauf, die immer noch ihre Qualitäten haben, aber die für mich eigentlich überflüssig wären und deswegen kann ich das schon immer so ein bisschen nachvollziehen, gerade wenn sich der Sound halt dann verändert, aber klar, dieses das ist ein bekannter Künstler, der auch im Radio läuft, dann höre ich den nicht, weil der ist dann nicht cool, das ist
halt Chris immer Liebing so läuft jetzt tatsächlich, glaube ich, nicht im Radio, also es ist definitiv keine Radiomusik. Aber bei Muse hatte ich das auch tatsächlich so, das ist mir mittlerweile einfach zu viel Bombast irgendwie.
Ja, das ist alles riesengroß. Ja, ich hab die jetzt halt dreimal live gesehen und wurde von Mal zu Mal, also das erste Mal fand ich es cool. So, obwohl das zweite Mal war eigentlich ein richtig geiles Konzert und beim dritten Mal dachte ich echt, nee, die reproduzieren sich nur noch gerade. Da ist nichts mehr spontan,
wobei ein
cooles Konzert, sondern so alles perfekt durchgeplant. Also jeder Schritt ist total geplant. Selbst der Moment, wo Matthew Bellamy seine Gitarre in den Verstärker wirft, ist geplant. Das ist bei jeder fucking Show. Immer wenn ich bei Insta halt mir die Stories von Muse angucke, sehe ich, wie der Assistent das halt filmt, hihihi. Jetzt schmeißt er wieder seine Gitarre. Und denke mir jetzt so, was soll das? Was soll die Scheiße? So, dann schmeißt er halt nicht.
Quatsch, ne?
Dann schenk sie mir, wenn du sie kaputt machen willst.
So. Ja, das freue mich auch drüber. Also mir ist das zu viel Musical dann auch so. Gerade weil die Musik auch so Bombast mit Chor und allem drum und dran und irgendwie, es geht schon wirklich in diese Queen-Richtung, welche ich auch respektiere, aber was einfach vom Sound her nicht meins ist, weil mir das einfach zu heftig ist irgendwie.
Ja,
Und ähnlich habe ich da irgendwie so ein bisschen bei Muse das Gefühl. Aber dieses erste Album Hybrid Theory oder was das zweite? Großartig, habe ich geliebt
früher. Die erste Platte, alles ist schon mit Origins of Symmetry. Unglaublich geile Platte.
Ja, richtig fett.
Unglaublich gutes Ding, ja. Und da noch, achso, wo waren wir? Richtig, wir waren ja hier bei Techno. sag mal, mainstreamigere Namen. Also ich bin zum Beispiel, auch wenn, ich glaube, er nicht so beliebt ist, tatsächlich großer Fan von Deadmau5. Ich finde der, also ich kenne keinen, der derartig gut seine Synthesizer mischen und produzieren kann. Und man sieht dann, das ist ein super, der Nerd, der ist ja eigentlich Computerspiele-Designer, also der ist halt total der
Freak,
als Dachform vom PC sitzt und rumklickt.
Ich habe noch tatsächlich die ersten Releases, habe ich sogar auf Platte damals gekauft, so. Also krass, die müsste ich noch irgendwo...
Vexicology, glaube ich, hieß seine erste Platte. Und die ist auch echt klubbig, also das könnte
gerade entspannt... Auch nicht die Alben, sondern wo er einfach nur Singles, auch so ähnlich wie das Avicii-Ding, was halt so Clubmucke war damals, ne? Ich weiß gar nicht mehr, und die liefen dann irgendwie Armin van Buuren und so, das sind so Trance-Leute aus Holland, die haben das dann irgendwie angefangen zu spielen, damals noch auch ein sehr sympathischer Kerl, auch wenn ich mit der Musik gar nichts mehr anfangen kann, aber Armin van Buuren ist ein sehr sympathischer, netter Mensch, glaube ich.
Ja, das macht auch echt immer noch viel aus, merke ich dann auch
immer,
Also Deadmau5 kann ich wirklich empfehlen. Ich werde auch zwei Tracks verlinken. Einen, wo ich immer sage, das ist so mein Track, den möchte ich irgendwann mal, falls ich mal auflegen sollte, irgendwie so zu. Also mein Traum ist ja, ich mache irgendwann mal so ein Sonnenaufgangsset auf ein Festival. Ich finde, das sind die schönsten Sets eigentlich. Und bin immer wahnsinnig enttäuscht, wenn die DJs das Potenzial von so einem Moment nicht wahrnehmen oder nicht annehmen, dass jetzt einfach jetzt gerade die Sonne aufgeht und jetzt muss ein Track kommen, der dazu passt, der diese Stimmung hier beschreibt. Also ich war ja ein paar Mal schon auf dem Art Lake und auch auf der Vier. Das ist ein sehr schönes Gelände mit einem großen alten Baggersee. Da gibt es halt eine Stage direkt am See und ich hätte noch nie so schöne Raves wie dort halt um 4-5 Uhr morgens, wenn da auch schon sich das meiste ausgedünnt hat und nur noch Leute da sein wollen, die tanzen und wirklich Lust haben, jetzt aber auf schön in die Musik eintauchen und einfach jeder ist in seinem kleinen Universum. Und dann geht halt die Sonne auf und dann müssen halt einfach Tracks kommen, die dazu passen.
Ja.
Und da gibt's halt eben so ein paar von Deadmau5, die sind unglaublich gut arrangiert und sind wahnsinnig gut gemischt. Und das sind auch immer dann so Tracks, wenn ich halt irgendwie meinen Kram produziere und ich arbeite halt mit diesen ganzen, also billigen Standard-Plugins, also dieser digitalen Synthesizer, die auch echt nicht schlecht klingen. Und dann hört man das und denkt sich, das ist eigentlich ganz geil. Und dann hört man halt nochmal so eine Deadmau5-Platte und denkt sich so, ach du Scheiße, never ever. Ich bin ja komplett noch weit vom Schuss, weil er halt eben mit diesen uralten Synthes arbeitet. Also diese richtig alten 60er-Jahre-Teile, wo du halt eben nur über Stecker dann deinen Sound kreieren kannst. Da kannst du, glaube ich, noch was dazu sagen, weil du kennst dich da technisch sehr viel besser aus als
ich. Ja, ich habe auch sowas. Ich bin auch richtig geworden danach.
Das müssen wir noch kurz wieder hören. Ich hab dir ja auch noch einen Synthesizer abgekauft vor 2 Tagen. Ne? Der kommt jetzt dann hoffentlich bald. Ja.
Genau, die Dinger nennen sich Modular-Synthesizer. Also es gibt 2 Formate. Einmal von Moog. Moog ist so der, wenn man Synthesizer-Hersteller nennen würde, würde man wohl Moog sagen. Oder Moog.
Ja, also ein bisschen so, wie man Tempotaschentücher sagt. Also genau, Moog ist auf jeden Fall fest verbunden mit.
Es ist wie eine Fender-Gitarre im Prinzip, wenn man so will, auch irgendwie so, ne? So ein ähnliches Standing hat das auf jeden Fall.
Sag mal so der Porsche eigentlich. Das
würde auch ein guter Vergleich. Genau.
Das ist wirklich High-Class, das ist arschteuer, aber irre gut.
Klingt irre gut, hat einen ganz speziellen Sound auch irgendwie. Die haben damit früher angefangen, so diese. Wobei Roland auch eigentlich zu der Zeit, also es nimmt sich ja, das sind dann immer so ein paar Monate auseinander irgendwie, wo der eine dann das entwickelt hat. Letztendlich ist es aber so, das sind einzelne Synthesizer-Module, also im Prinzip, wenn man sich so ein Keyboard vorstellt, da ist irgendwie ein Oszillator, also ein Gerät, was irgendwie einen Ton erzeugt, dann wird das durch verschiedene Modulatoren gesendet, die irgendwie einen Filter, also irgendwie, wo man Höhen mit wegnehmen kann oder die Bässe mit wegnehmen kann oder hinzufügen können. Und irgendwie wird halt dieser Sound geformt. Genau. Und beim Modular-Synthesizer hat man quasi diese ganzen Module alle einzeln und muss die dann mit Kabeln zusammenstecken. Dadurch hat man natürlich Möglichkeiten, die man beim normalen Synthesizer, so einem normalen Keyboard halt nicht hat, weil ist halt quasi schon versteckt ist. Also sie sind halt schon zusammengesteckt, die Module. Dann, ne, so je nachdem, wie sich der Hersteller das vorstellt, wie das zu klingen haben soll. Auch total toll. Gibt's auch ganz tolle Dinger. Modular macht halt tatsächlich sehr viel Spaß, weil es dann irgendwann so in den letzten, ich sag mal so, in den letzten 10 Jahren gefühlt, zumindest hat sich das nochmal gerade dann auf dieses Eurorack-Format, was ein etwas kleineres Format ist als das, was der Herr Moog sich damals ausgedacht hat, was einfach von der Größe ein bisschen kleiner ist, entstanden ist und sich dann ganz viele kleine Hersteller, wo wirklich nur so 1-2 Mann Unternehmen, die halt einfach Leute, die löten können, die Bock auf sowas haben, haben sich dann und entwickeln halt Module, die bestimmte Funktionen erfüllen. Ne? Also letztendlich ist es ja alles Strom, was da durchgeht. Also es sind immer plus 12 Volt, minus 12 Volt. Also Ton ist ja generell Strom, das klingt ein bisschen abstrakt vielleicht so, aber im Prinzip ist es so, ja, einfach, ist ja einfach nur eine Schwingung. Genau, und dann gibt's ganz viele Module, die einfach unterschiedlichste Sachen machen, von Effekten, die Hall und Echos machen, bis irgendwelche Hüllkurven, wo man halt diesen Sound mit bearbeiten kann. Das Blöde daran ist halt, dadurch, dass es modular ist, kauft man sich immer mal wieder so ein Case und es wird immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr.
Ja, und dann sieht halt irgendwann das Studio halt so aus wie bei so einem Deadmau5, so, da ist halt eben dann alles voll.
Genau.
Aber andererseits muss man auch dazu sagen, dass der Typ hat damit wahrscheinlich echt richtig viel Geld verdient und dementsprechend dann auch einfach das Geld hat, sich dann so einen Raum zu mieten oder zu kaufen oder dann halt die ganze teure Technik da reinzustellen.
Ja, ich glaube, der hat sein Studio zu Hause in seinem Haus einfach, ne?
Ich schätze mal,
ne? Also, eine Doku gesehen, glaube ich, von dem auch.
Übrigens, also wenn du da dahingehend mal so richtig neidisch sein willst, dann guck dir diese Avicii-Doku an, die gibt's ja, glaube ich, nee, die gibt's nicht mehr bei Netflix, die haben die da rausgenommen. Aber der hatte echt geile Studios sich immer eingerichtet, Mann. Meine Fresse.
Ja.
Also mit sehr viel Geschmack tatsächlich auch und also Know-how sowieso. Aber halt dann irgendwie auch dann halt so mit Aussicht, mit Ausblick, wo du echt denkst, so geil, ey, so möchte ich auch arbeiten.
Also mein Traum ist tatsächlich auch immer noch das Haus am Meer mit dem Blick aus vom Studio aus. Das wäre so mein.
Ja, oder das Studio, was David Gilmour hat. Der hat ja so ein Hausboot als Studio.
Ach so, ja,
das ist auch der. Der hatte halt immer jahrelang, also jahrzehntelang, hat er halt irgendwelchen Studiokellern halt dann um die Sachen eingespielt und hat nie Sonnen nicht gesehen. Das ist ihm so auf den Sack gegangen irgendwann, dass er sagte, ich baue mir jetzt, kaufe mir jetzt hier so ein Boot, da baue ich jetzt mein Studio rein und dann fahre ich halt damit auf die Themse und wenn mich die Themse nervt, dann fahre ich halt damit so auf ein Meer raus. Also ja. Das Ding ist auch seetauglich tatsächlich. Ja. Also das hat mich überzeugt. Ne? Er kann sich's leisten und ich gönne es ihm auch sehr, zumal er auch echt ein unglaublich netter, freundlicher Mann immer noch ist. Also zumindest kommt er so in Interviews immer so rüber. Okay, wir haben so ein bisschen, ich hab nämlich hier in diesem Blog, was ist Techno, was ist nicht Techno, noch reingeschrieben. Ein Ding der Unmöglichkeit, der Part darf nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen, weil, wie gesagt, also die ganze Subgenres einmal aufzuschlüsseln, könnten wir ein eigenes Format wahrscheinlich zu machen.
Wahrscheinlich, da könnte man tatsächlich einen Podcast zu machen, was sind alle verschiedene Techno-Genres.
Also nach dem Motto, wir gehen einfach mal alles an elektronischer Musik durch. Das ist wahrscheinlich eine Lebensaufgabe. Und dazu kommt halt auch noch, dass das ist auch immer sehr störend, dass sich dann teilweise auch, also es gibt da manchmal auch so Fälle, dass du dann denselben Begriff hast für unterschiedliche Stile. Also zum Beispiel, so Dubstep zum Beispiel kam ja irgendwie vor einigen Jahren halt dann auf, also als dann irgendwie so Skrillex und sowas dann irgendwie groß rauskam. Und eigentlich gab es aber den Begriff Dubstep halt schon für gesampelte Hip-Hop-Platten, das sind 70er, 80er Jahren. Und deswegen wurde auch von vielen Leuten gesagt, eigentlich müsste man es Brostep nennen. Also
gerade die Skrillex-Sachen und so, ne? Es gab davor ja eigentlich noch so in London auch, also kommt ja natürlich auch, ich meine, diese gebrochenen Beats ist ja alles UK eigentlich auch viel, ne? Gab es dann ja so Leute wie Burial oder so und noch so ein paar andere, dieser Fortet, der mittlerweile, glaube ich, auch relativ erfolgreich sogar ist, gehört hat.
Dann immer so Triolen versetzt, also
Arme, zwei, drei, genau, vier. Aber halt nicht sowas halt, ja, weiß ich auch nicht, das ist halt dann
das ist aber eine Musikrichtung, die kann man wirklich gut mundakustisch nachmachen, das ist ja nicht
schick. Sehr anstrengend, finde ich das auch wieder von den Sounds her.
Genau. Aber es ist halt so eine Mucke, wo ich dann höre und merke, das ist sehr viel technisches Können dahinter und es ist unglaublich viel Arbeit. Das ist richtig schnippeln.
Ja, es ist vor allem viel, also du nimmst Leads auf, irgendwelche Basslines auf, samplest dir die, schnippelst da wieder ganz viel dran rum, nimmst dann wieder so, also es ist sehr viel, so viel Mausarbeit, würde ich sagen.
Ja, klick, 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 genau. Klick, klick.
So was mir, wo du sagtest, mit den Genres, die irgendwie heute auf einmal anders sind als früher, ist für mich auch tatsächlich Progressive, beziehungsweise irgendwie, man nannte es dann auch teilweise Progressive Trance, ist mittlerweile auch irgendwie viel mehr so Richtung Goa, was irgendwie so um die 2000er rum noch eine ganz andere Musik war. Ist mir irgendwann mal letztens aufgefallen, letztendlich, dass ganz viele jetzt zu Progressive sagen, was ich gar nicht als Progressive verstehe. Ja, und also tatsächlich eher diese Sascha-Sachen und so, das sind für mich eher so progressivere, also der Sascha und der John Dickweed, so, was so für mich ursprünglich dieses Progressive war und was jetzt aber irgendwie tatsächlich was ganz anderes ist.
Progressive, glaube ich, kann man, glaube ich, so ein bisschen zusammenfassen, dass es halt nochmal dass man halt hört, derjenige macht auch andere Musik. So, das finde ich irgendwie immer noch sehr wichtig. Und ich habe auch immer, da würde ich, das wäre jetzt eine gute Überleitung zum Rave als soziokulturelles Ereignis, wie ich hier so richtig hochtrabend das geschrieben habe, weil ich dieses kluge Wort letztens mal in einem irgendwas gelesen habe und dachte, das klingt toll, das übernehme ich jetzt. Aber dass das ja auch so eine Sache ist, dass dieser also zum Beispiel Goa, ja, halt dann eben was, also bestimmte Schnelligkeit, der eben vor allem hat. Also Goa ist eigentlich immer so ab 150 BPM aufwärts, so, manchmal noch mehr. Oder sagen wir mindestens 140.
Weil das auch langsamer geworden ist, glaube ich, ne?
Glaubst du? Also immer wenn ich auf Goa-Floor war, habe ich echt gemerkt, boah, das ist deutlich schneller. Also das ist schnell, dass ich anders tanzen muss. Ansonsten bin ich...
Das ist viel gestampfer eigentlich. Also zu Goa kann man super gut stampfen. Einfach
man
nur
kann gehen, gut stampfen, aber ich hatte ganz häufig das Ding, wenn ich mich irgendwie auf Festivals auf dem Goa-Floor verirrt habe und einmal geguckt habe, okay, ich probiere jetzt hier mal irgendwie ein bisschen zu tanzen, habe ich ganz schnell gemerkt, okay, mit irgendwie ganz klassisch jede Viertel irgendwie hier durchtanzen, ist einfach sehr schnell sehr anstrengend. Kann man natürlich gut machen. Und dann ist es sehr, das finde ich sehr auffällig für die Szene, dass ganz viele, die halt einfach so kurz antippen, sagen, hey, guck mal, mach mal so. Und dann halt siehst du halt, okay, die tanzen halt, die gehen halt auf Halftime. Also schweben halt dann eher so durch die Gegend und setzen halt eben nur auf die 1 und die 4.
Und es sind viel diese Sounds halt. Also Goa hat ja ganz viel so einzelne Sounds, die so mit so einem Echo dann bang, 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 dann läuft das von rechts nach links. Also es ist ja auch eine sehr optische Musik, würde ich jetzt mal.
Ja, das ist so eine Musik, wo man auf jeden Fall auch versteht, dass LSD dazu ganz gerne gereicht wird.
Genau, ja, absolut. So,
das macht schon Sinn, auf jeden Fall, ja.
Funktioniert da sehr gut, irgendwie.
Eine sehr, sehr, sehr eigene Szene, die Goa-Szene, aber sehr nett. Unglaublich liebe Menschen. Ich habe noch
eine sehr alternative Szene eigentlich. Ne? Ich habe früher, also zumindest so, es gab so in unserem Bereich, der in NRW, Waldfrieden und so hießen die Sachen. Das sagt es eigentlich auch vom Namen schon, so, ne? Das sind halt war eine sehr alte, irgendwie jetzt mal ganz billig gesagt, so eine Hippie-Szene.
Ja,
so,
ja, das sind die Hippies, die sind die, richtig, die genau so, konsequente Weiterentwicklung der Hippies eigentlich.
Genau, eigentlich schon so, ne? Das waren immer viele, viele Leute mit, die barfuß tanzen ganz viel so, ne? Und ja. Ne,
diese so, weiten Schlaghosen dann
auch. Genau, genau. So ein bisschen diesen indischen Touch da irgendwie drin. Ist ja in der Musik dann teilweise auch so, dass dann da.
Es ist ganz skurril, weil der Begriff Hippie ist tatsächlich, empfinden die meisten Leute immer jetzt ablehnt und er wird meistens eher nur von außen aufgetragen. Also die allerwenigsten Gruppierungen bezeichnen sich selber als Hippies.
Ja.
Und
ja,
oder ich auch gesagt. Oder benutzen den Begriff dann tatsächlich eher ablehnend. Also zum Beispiel jetzt hier die besetzenden Leute dort im Hambacher Forst zum Beispiel, wo glaube ich jeder sagen würde oder das Klischee des Hippies sofort bedient sehen würde, sagen die auch, nee, das möchten wir eigentlich nicht. Wir finden es eher abwertend. Das Wort.
Ja.
Und benutzen das Wort selber auch abwertend gegenüber anderen tatsächlich. Also fand ich sehr interessant. Aber ja. Eigentlich, das, um jetzt, wie gesagt, jetzt würde ich den Bogen zum Rave spannen. Das habe ich irgendwann auch halt gedacht, als ich glaube, ich von meinem ersten Festival war. Ich glaube, das allererste Festival war so vor 3 Jahren ziemlich genau jetzt. Mhm. Das war so ein winzig kleines Ding, das Sinistra-Festival, 500 Leute, irgendwo ein ganz kleiner See, irgendwo in Brandenburg, so südlich vom S-Bahnhof Schönefeld, glaube ich, vom Flughafen Schönefeld. Und da habe ich eben auch gedacht, eigentlich ist es die Weiterentwicklung der Hippie-Bewegung aus den 60er Jahren. Das ist eigentlich wieder aufgenommen und jetzt, wo es halt eben sehr viel entspannter und auf der Fusion gibt es halt seinen Schutzraum. Also dort kann man machen, was man möchte und man ist ungestört von der Gesellschaft, die das nicht so cool findet und von der Polizei, die das dann. Genau, okay, ganz genau.
Genau, so, ja. Und das ist und ja das, irgendwie vielleicht diese Essenz auch, die aus diesem 60er Jahre-Ding irgendwie. Die man da so ableiten kann, ne? Dieses Freiheitsgefühl im Prinzip. So, wir wollen halt einfach das machen, was wir wollen und nicht, was gesellschaftlich irgendwie konform ist.
Ja, aber und wir wollen halt eben, aber jetzt nicht halt nur, wir wollen halt machen, was wir wollen, weil wir auf euch keinen Bock haben, sondern wir wollen halt eben Frieden.
Ja, ja,
wir wollen
genau.
Harmonie, ja. Wir möchten halt keinen Stress mit irgendwem. Das finde ich halt eben immer noch so auffällig, generell bei Techno-Festivals. Ich habe selber nie Stress gehabt mit irgendwem. Also vielleicht mal so, Leute, könnt ihr vielleicht aufhören, wenn wir direkt hier neben mir auf dem Flur permanent zu labern, weil ich will hier tanzen. Da bin ich halt tatsächlich immer so ein bisschen Etepetete. Also vor allem, wenn man direkt vorm DJ-Pult steht, wo ich denke, ey, hier sollen bitte nur die tanzen wollen. Und wer labern möchte beim Raven, kann er ja gerne machen, aber kann sich doch vielleicht ein paar Meter weiter nach hinten stellen und hat nicht da, wo der Sound halt immer am besten ist. Aber das war es halt dann auch schon. Und ich habe noch nie irgendwie Stress gehabt. Ich habe noch nie mitbekommen, dass Leute Stress haben. Es ist wahnsinnig friedlich. Es ist unglaublich friedlich.
Ja.
Und auf jedem Rockfestival höre ich dann ganz anderes. Also da sind halt dann viele, viele soziale oder kulturelle Gruppen unterwegs, die sich nicht unbedingt alle dann verstehen untereinander. Also ich sag mal, wenn so Punker auf Hip-Hopper treffen, kann es dann irgendwie auch schon mal irgendwie knallen, muss noch nicht unbedingt, aber theoretisch schon. Oder halt, sag mal, dann so richtige Atzen, so auf irgendwelche Hippies, so das geht dann teilweise echt schief.
Kann auch schief.
Ja. Also einfach eine Seite fängt an zu provozieren, das reicht ja dann schon aus und dann ist viel Alkohol im Spiel und dann ist eh alles, dann ist ja, eh
Alkohol
alles
nochmal ist halt viel immer gefährlicher. Wieder schwierig dann, ne? Wobei ich das zum Beispiel, also ich hatte tatsächlich auch, ich war früher irgendwie mal öfters auf Nature Run, da war das noch relativ, also relativ klein, das war auch schon groß, das waren auch schon so 15.000 Leute oder sowas, was ein sehr kommerzielles Festival ist, so, ne? Das war so zu meiner Anfangszeit, wo ich so elektronische Musik für mich entdeckt habe. Und da war es dann tatsächlich aber irgendwann so, wo ich dann das zweite oder dritte Mal da war, da wurde es dann unangenehm. Weil das waren dann irgendwie 70.000 Leute oder sowas und dann wurde es halt auch schwierig, ne? So, dann merkst du halt einfach so, wenn das dann so ein kommerzielles Ding ist, da waren unheimlich viele Leute, die irgendwelche anderen Leute abgezogen, die da nur zum Ticken hingegangen sind und ne, so, weil dieser Campingplatz da auch nochmal so eine Stadt für sich war, wo die Leute ihre Stromgeneratoren und so und selber überall noch Musik gemacht haben. Also auch relativ abgefahren, aber halt extrem durchkommerzialisiert. Und dadurch wurde das dann irgendwann, also war mir das dann, dass ich nicht mehr hingefahren bin, weil mir das einfach zu anstrengend dann war, so, ne, so, wo ich gedacht habe, boah, nee, so, dann ist jetzt ja auch so wie auf so einem Volksfest, sag ich jetzt mal. Andererseits, wo du das mit diesen Gruppen gesagt hast, ich hatte zum Beispiel so auf diesen härteren Techno-Partys, so in diesem irgendwie Tanz der Teufel, so gerade da im Fusion in Münster, da war es dann auch so, dass dann da irgendwie, ja, so Hardcore-Leute mit Nikes und Glatze und irgendwie, aber auch irgendwie ein Typ mit Anzug und so weiter, irgendwie alle miteinander irgendwie so und du hast einen angeruppelt und irgendwie war aber alles kein Problem. Also dann ging nur der Daumen hoch und alles ist gut. Einem wird kräftig von einem vollgepumpten Typen auf den Rücken geschlagen, so. Aber der war halt auch so verballert, dass der halt auch, der auch nur lieb sein konnte. So. Also da, das ist mir tatsächlich da aber auch aufgefallen, so dass dann auch dieser Übergreifende mit Leuten, mit denen ich so nichts zu tun haben würde, in diesen paar Stunden das einfach mal so ausgeblendet wird.
Ja, ja. Ich hab ja hier den einen Satz drin in dem Paper. Wie würdest du einem Mars-Menschen oder meinen Eltern erklären, was da vor sich geht bei so einem Rave? Also wir stellen uns die Situation vor, du bist da im Fusion, im Münster. Es läuft harter, stampfender Beat, es gibt Strobo, es gibt Nebel und alle sind halt irgendwie am Raven, bewegen sich ganz simpel von links nach rechts, von links nach rechts, von links nach rechts. Das ist die einfachste Tanzchoreografie der Welt, die kann jeder Vollidiot in 2 Minuten lernen.
Ja.
Und wenn man möchte, bewegt man seine Arme dazu und wenn man nicht möchte, dann lässt man das halt. Man kann mit dem Kopf wackeln, man kann die Augen zumachen, man kann eine Sonnenbrille aufsetzen. Das ist ja wirklich ein sehr, also ich stelle mir halt immer vor, würde das jetzt jemand, der noch nie sowas gesehen hat, zum ersten Mal sehen, müsste sich, glaube ich, echt schon doch ein paar Fragen stellen. Wie würdest du dem erklären, was dort passiert und warum die Menschen das machen?
Liebe.
Liebe, Harry, Liebe.
Ist er also, tatsächlich. Also das war wirklich immer eigentlich... Das packt es eigentlich ganz gut, das Wort, finde ich.
Aber Liebe zu was? Liebe zu der Musik?
Zu
Liebe
allem.
Zum Tanz?
Zu allem in dem Moment. Also zur Musik, zu dem Gegenüber, auch wenn das Gegenüber aber wieder völlig egal ist. Also einfach, also, ja, weiß ich auch nicht.
Liebe ist halt ein sehr starkes Wort, ne?
Also, ja, deswegen, ganz genau, deswegen würde ich das auch verwenden, glaube ich.
Okay.
Weil es gerade so ein starkes Wort ist und weil es irgendwie so übergreifend eigentlich in dem Bereich zu allem gilt. Also es geht halt die Leute miteinander, die Kommunikation miteinander, gerade auf solchen kleineren Festivals, auch die Sorgsamkeit, wie sowas hergestellt, also wie irgendwie die Floors gestaltet werden und so weiter von irgendwelchen Kollektiven, die da ja teilweise dann Wochen vorher hinfangen und mit Paletten und weiß ich nicht was und Lichterketten und weiß ich allen möglichen Zeugs, da ja wirklich so kleine Wohlfühl-Locations einfach bauen. Genau. Und halt ja. Die Musik natürlich so, ne? Die dann einfach verbindet. Egal wer du bist, egal was du bist, egal wie du bist.
Kannst du dich noch an das erste Mal erinnern, wo du auf einem Rave warst, also halt irgendwie auf einer Party warst und zum ersten Mal so richtig dachtest, geil, ich bin da total drin. So, ich bin eins mit der Musik, ich bin eins mit dem Beat, ich bin eins mit den Leuten, die um mich rum. Es ist alles in so einer perfekten Harmonie. Ich glaub, du weißt, was ich meine. Also das erste Mal, dass man sich Teil des Ganzen fühlt und auch weiß, man fällt jetzt hier nicht mehr auf. Also man ist mit der Masse verschmolzen und mit der Musik verschmolzen und es ist alles ein einziger Fluss.
Ich überlege gerade, so richtig erinnern, was das. Es war halt so eher dann so eine Zeit, welche Party das dann, also weil wir ja auch irgendwann dann relativ früh angefangen haben, weil es bei uns halt irgendwie da in Detmold auf dem Land nicht wirklich was gab, haben wir halt einfach unseren Flugzeughangar da umfunktioniert und selber noch was gemacht und dann da einfach selber Partys halt veranstaltet, irgendwie Kohle reingesteckt, uns Anlagen gekauft und so weiter, da auch nichts dran verdient so. Wir haben zweimal irgendwie Partys gemacht, wo wir irgendwie Eintritt genommen haben, weil wir dachten, okay, nee, noch nicht mal Eintritt, wir wollten irgendwie Geld für Getränke haben.
Okay.
Und das war aber immer viel zu anstrengend und hat immer nur für Stress gesorgt. Die Partys waren immer scheiße, wo wir irgendwie Geld dann haben wir das irgendwann ganz gelassen, haben einfach gesagt, bringt einfach alle selber was mit. Wir haben hier ein bisschen Kontingent so, aber bringt jeder selber was mit und irgendwie hat das funktioniert. Wir hatten halt Bock auf Technik. So, ich war immer schon technisch interessiert, deswegen wollte ich einfach früher auch eine vernünftige Anlage und so weiter haben und Plattenspieler und den ganzen Scheiß. So, das heißt, da war das natürlich so, dass das dann irgendwann anfing, was natürlich dabei auch immer tatsächlich so ein Faktor ist, den man, glaube ich, nicht außer Acht lassen darf, sind einfach auch Drogen.
Sehr gut, ja, kommen wir jetzt zu. Also wann hast du das erste Mal, ich schätze mal, Ecstasy wird es ja gewesen sein, ausprobiert? Oder wenn, wann trat das zumindest in dein Leben?
Ja, so mit 17, 18?
18,
okay. Glaube ich, bei mir.
Würdest du sagen, es war früh? Weil ich stelle immer fest, dass ich sehr spät erst da aufgesprungen bin auf den Zug.
Also ich war
erst so 21, 22. War sofort, wie gesagt, sofort
ja, aber drei ich Jahre. Ich bin jetzt drei Jahre später dann, als ich mit 18. So, das ist ja auch dann nicht.
Nee, es ist nicht super spät, klar. Aber es also ist
ich
halt
kannte
so
Leute, die waren halt echt abgefuckt. So, die haben da auch schon früher mit angefangen. So, dementsprechend sehen die jetzt aber auch aus. Also es gibt dann tatsächlich, man darf das natürlich auch nicht unterschätzen, Drogen sind natürlich, können halt auch echt scheiße sein eben. Ich bin der Meinung, dass wenn man sagt, in einer gewissen Dosierung ist das alles nicht schädlich und nicht schlimm für einen so, wenn man auch irgendwie psychisch dazu imstande ist, das alles auszuhalten irgendwie. Aber es gibt halt auch Leute, die das richtig abfuckt und die dann da hängen geblieben. Also ich habe dann mal Leute von früher dann noch getroffen, irgendwie so, die halt immer noch sich irgendwie jedes Wochenende das Pep reinziehen und weiß ich nicht was so. Aber das war so die Zeit, glaube ich, wo das dann irgendwie mit Ecstasy und MDMA und all solchen Sachen, was man halt alles so probieren konnte, da dann irgendwie mal probiert hat. Und
wie würdest du das beschreiben jetzt für jemanden, der es noch nie ausprobiert hat? Also was bewirkt Ecstasy?
Also Ecstasy oder generell auch MDMA irgendwie als...
Also das vielleicht auch noch kurz, weil ich hab das auch sehr lange nicht geschnallt. MDMA ist der Wirkstoff letztendlich, der in Ecstasy drin ist. Ja, also Ecstasy ist auch der Name nur für die Tablette.
Genau, Ecstasy gibt es ja auch mit MDA, glaube ich. Es gibt dann wieder irgendwie verschiedene.
Da würde ich sehr aufpassen. Mit MDA ist sau ungesund.
Genau, ja, richtig, genau.
Also da kriegst du ein Serotonin-Syndrom, wenn du da nicht aufpasst.
Genau, deswegen, da muss man wirklich vorsichtig sein. Ich würde das einfach als eine Gesellschaftsdroge, also auch wieder das Wort Liebe vielleicht, ist da aufpassend. Also es ist ja wirklich so, das stößt ja irgendwie, was weiß ich, wie viel Endorphine da ausgeschüttet werden auf einmal und es ist halt einfach irgendwie alles toll. Man hat ein wohliges Gefühl, man hat alle Menschen um sich rum lieb, gerade wenn es Freunde sind und das gut funktioniert, hat man die natürlich noch viel mehr lieb. Und wenn das dann in dieser Kombination mit Musik und dann setzen die Töne ein, das kann schon richtig abgefahren sein. Also da habe ich schon echt Erlebnisse irgendwie damals gehabt.
So, also so dass man so glücklich ist, dass man kurz davor ist zu weinen.
Richtig,
so
habe ich das. Oder dass man sogar weint.
Ja.
Negativ sind dann oft die Tage danach.
Mhm. Wo man einfach die merken hat, für 3 Tage Glückshormone ausgeschüttet.
Richtig, genau. Halt so, der Körper braucht jetzt erst. Ja, es ist ja einfach so, ne? Aber ich glaube auch, gerade wenn man da mit so in so einem Kontext rangeht, dass man halt sagt, okay, so ich weiß, was hier jetzt auch mit meinem Körper passiert. So, ich mache das jetzt einfach nicht nur, ich denke, geil, ich will verballert sein, oder also will ich ja in dem Moment dann natürlich auch. Aber schon irgendwie so ein bisschen in Anführungsstrichen wissenschaftlichen Hintergrund da hat, dass man halt dann am nächsten Tagen auch weiß, wieso das dann so ist. Das ist, glaube ich, schon ganz wichtig, dass man sich so ein bisschen auch dann mit der Wirkweise von solchen Sachen auseinandersetzt. Und dann sehe ich das persönlich alles ziemlich unproblematisch.
Ja, es ist also generell, glaube ich, sowieso, man sollte, also wie gesagt, wir haben beide noch kurz auch davor, noch bevor wir aufgenommen haben, darüber gequatscht, wie gehen wir damit um, erwähnen wir Drogen, und natürlich ist es eigentlich total dumm, über Techno zu sprechen und dann nicht über Drogen zu reden, dann selbstverständlich wird in dieser Szene diese Drogen genommen. Andererseits, du hattest auch vorhin ja schon gesagt, dass so Schlagerpartys auch ziemlich unangenehm werden könnten wegen dem Alkohol. Meiner Erfahrung nach wird auf Schlagerpartys unglaublich viel Pep und Kokain gezogen, wahnsinnig viel. Also die anderen sollen sich bitte mal nicht immer so diesen moralischen Schuh anziehen. Das ist ja nur diese verdrufte Techno-Jugend, die da Drogen konsumiert. Also
ja, Drogenkonsum ist halt auch eine echte. Also ich meine, ich habe eine Zeit lang mal im Reha-Bereich für Alkoholiker gearbeitet. So, da habe ich Sachen erlebt. So, das kannst du keinem erzählen.
Ne? Ja, klar. Das ist da gehen wir halt relativ locker irgendwie mit um. Und ich sag mal, seitdem ich irgendwie rausgekriegt habe, wie viele Menschen auch in meinem Umfeld täglich Alkohol trinken, also halt mal so ein Gläschen oder halt mal so ein Bier am Abend, bin ich auch mit meinem Cannabiskonsum sehr viel entspannter geworden, auf jeden Fall, oder sehe das auf jeden Fall nicht, also kriegt dann nicht mehr so ein schlechtes Gewissen dann manchmal.
Ja.
Und also klar, aber natürlich hat es immer Risiken, die man da eingeht. Das Ding, das darf man nicht unter den Scheffel fallen lassen. Es sind Drogen, und der Klassiker ist ja dann halt immer, Leute sagen, mit den Drogen verkackst du dann dein Leben. Ich sag immer, nee, meistens verkackt sich das Leben dann schon ganz gut von selbst. Und wenn dann halt eben Drogen noch dabei sind, dann wird's eben richtig schlimm. Und dann hast du meistens halt eben nicht mehr die Möglichkeit, da selbst Kontrolle wieder drüber zu bekommen. Also ich sag mal, der Kiffer, der komplett abkackt, der ist vermutlich aus sehr vielen anderen Gründen abgekackt, aber nicht, weil er gekifft hat, sondern das Kiffen hat dann halt unglaublich viel schlimmer gemacht, weil dann halt jegliche Motivation, aus irgendeiner schlechten Situation rauszukommen, praktisch auf null gesunken ist.
Ja.
Aber wie gesagt, also eine Freundin von mir hat in Dresden auf so einer Wiese gearbeitet, ich weiß den Namen nicht mehr, so ähnlich so wie in Berlin jetzt hier die Waldbühne, also so die Open-Air-Location, und die meinte, die schlimmsten Partys waren die Schlagerpartys. Sie hat das noch nicht erlebt, die da also auf den Klos gefügelt, gezogen wurde, also unglaublich, wirklich Zustände wie im schlimmsten Malle-Urlaubsort.
Okay,
und deswegen, da wird gesoffen und gepeppt, und du kennst, glaube ich, diese Kombination.
Funktioniert natürlich auch gut, ne? Weil viel saufen, ne? So,
du kannst viel saufen und die Hemmungen sind dann komplett weg. Ja. Also nochmal für die nicht eingeweihten Hörer, also es geht um Amphetamine, also Speed auch allgemein, also es auch wird auch als Pulver gezogen, macht halt wach, und besonders in Kombination mit Alkohol sorgt dafür, dass du unglaublich viel trinken kannst, du merkst den Alkohol nicht. Dehydriert natürlich wahnsinnig, und also ich sag mal, vollgepeppte und besoffene Menschen sind somit das Schlimmste, was ich bis jetzt so erlebt habe. Ab einem gewissen Level ist es wirklich, dass du denkst, ach du Scheiße, ich will nur noch weg. Das ist wirklich grauenvoll.
Vor allem bei denen ist es halt so, der Körper von denen merkt den Alkohol sehr wohl. So, ne? Das also so Motorik und so ist dann wieder eine andere Sache. Ne? Nur ja, ist es ja so dieses innere Gefühl, so dass du halt denkst, mir wird halt nicht irgendwann schlecht und ich muss kotzen.
Naja, klar, aber eigentlich wäre es dem Körper dann zu wünschen, dass er sich einfach mal
Er würde gerne so.
Aber genau, wir reden ja wie gesagt von Ecstasy. Also Ecstasy, ich beschreibe es immer einfach nur als pures Glück. Soweit du Ecstasy nimmst, du wirst einfach, es ist einfach alles pures Glück und es ist alles schön und du hast wahnsinnig Lust, dich zu bewegen, du hast wahnsinnig Lust zu tanzen, mit Menschen zu reden, generell mit Menschen in Kontakt zu treten. Also es ist eine Droge, die von außen betrachtet auch sehr eigenartig dann wirken kann, aber wo man meistens dann doch bemerkt, ich komme echt sehr gut ins Gespräch und vor allem auch echt in eine tiefe Gespräche. Also ich war da mal sehr lange auch sehr zwiegespalten. Ist das wirklich gerade ein tiefes Gespräch, was ich führe, oder reproduziere ich eigentlich hier immer nur permanent irgendeinen Gesprächsinput? Aber mir ist dann doch aufgefallen, dass man gerade dann auf Ecstasy eben halt dann doch in so ein paar Etagen Tiefe halt dann auch einsteigen kann in bestimmte Thematiken und vor allem die Leute auch dann dafür offener sind. Und das finde ich dann doch immer wieder bemerkenswert, also wenn ich halt dann irgendwie jetzt auf der Vierheit war und da halt irgendwie da über das Gelände laufe und zack, 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 hängst mit dem irgendwie 2 Stunden rum, mit dem gut befreundet und man lernt sich tatsächlich in diesen paar Stunden dann auch wirklich tief kennen. Also man erzählt sich doch
schon. Auch ja, man ist halt sehr offen, ne? So,
man ist wahnsinnig offen. Kein
Blatt vor dem Mund irgendwie so, ne? Das stimmt schon, ja.
Aber und das ist ja das Schöne dann dazu, der andere ist dann aber auch dafür offen. Also man kennt es ja auch manchmal, dass irgendjemand sehr bisschen so mit der Tür ins Haus fallend einfach halt so intime Sachen von sich erzählt und man das so ein bisschen eigenartig findet und so, ich kenne dich jetzt aber noch nicht und das ist mir ein bisschen zu viel gerade. Aber man sagt so, okay, cool, alles dann akzeptiert ist sofort als ein Umstand, der nun mal so da ist. Und das macht eben dann halt auch diesen Rave aus. Also der Rave halt als, da steht halt einfach dann eine Masse von positiv geladenen Menschen und alle wollen ihre Energie letztendlich möglichst viel Gewalt nach außen bringen.
Ja.
Und dann, da kann dann Stimmung entstehen. Das ist unglaublich. Also.
Und da funktioniert Techno halt dann auch wieder gut, weil also jetzt Techno oder House als Überbegriff einfach, weil das so energiegeladene Musik eigentlich ist, so, ne, so, wo der DJ dann auch total viel mit der Masse spielen kann. Also ich finde, das darf man auch nie unterschätzen, was so ein DJ auch wirklich leisten kann, dass der halt nicht nur einen Track nach dem anderen spielt, sondern dass da ja schon eine Interaktion mit Publikum ist und wie Sachen zusammengemischt wird, wie Übergänge. Also jetzt gerade in heutiger Zeit kann man durch die Digitalisierung natürlich noch viel mehr machen irgendwie. Ich weiß nicht, Traktor, sagt dir das was? Wahrscheinlich.
Ja, das ist ja das Programm.
Da hatte ich damals auch irgendwie dann mit 4 Decks, kannst du halt gerade bei Techno, weil das ja auch so mehr maschinell ist und weniger melodiös, kannst du dann, nehme ich mir aus dem Track halt die Bassline und misch die da rein oder nimm mal alles raus und so weiter. Also kannst du halt total viel machen und hast dann eigentlich da auch schon teilweise so ein Live-Remixing irgendwie, ne? Also fast schon Live-Musik machen auf eine gewisse Art und Weise. So, was man auch nicht unterschätzen darf. Aber selbst auch dieses einfach 2 Tracks zueinander mischen, also die passende Set-Auswahl, wie du schon vorhin sagtest, für zum Beispiel irgendwie so einen Sonnenaufgang und so weiter. Ich meine, heute, bei mir hat das dann irgendwann so angefangen, wo diese Traktorsachen kamen und so, das Digitalisierte, dass halt irgendwie jeder Hinz und Kunz angefangen hat. Ich bin jetzt DJ und mach DJing. Sollen auch gerne total viele machen. Also jeder, der Spaß an Musik machen hat, soll das machen, freue ich mich natürlich. Hat mich damals natürlich alles ein bisschen genervt, so, weil ich das natürlich alles ein bisschen ernster genommen habe so, und mich dann aufgeregt habe. Und das natürlich auch dazu geführt hat, dass einfach das alles sehr inflationär wurde, so, ne, dadurch, dass ganz viele DJed haben, ne, dann hast du irgendwo in so einem Club gespielt und hast dann da irgendwie 20 Euro an dem Abend gekriegt und 2 Bier.
Ja, es hat halt auch Leuten, das eröffnet, das zu tun, obwohl sie eigentlich nicht richtig musikalisch sind, also, oder zumindest dann unmusikalischer als andere. Also ich ärgere mich dann doch immer wieder, wenn ich irgendwo raven gehe, dass ich einfach höre, der Mensch, der da vorne steht, hat kein Gefühl für ein Taktmetrum und hat kein Gefühl für eine Taktwiederholung. Das ist jetzt irgendwie 16 Schema, also 16
Taktik. Richtig, genau, weil da bringt halt auch nicht, dass es sich automatisch angleicht vom Tempo, Timing, so. Und
ist ja auch und er geht einfach dann weiter und du merkst, nee, das Taktmetrum ist noch nicht zu Ende. Das müsste jetzt eigentlich nochmal 4 Takte weitergehen und dann kannst du wechseln. Und ich sag mal, das klingt dann immer total arrogant, aber jemand, der musikalischer ist, der merkt, der spürt das einfach und der hat dann so ein Gefühl, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Und es gibt dann andere, die merken das nicht und die machen einfach weiter und wahrscheinlich 80% der Leute, die dann da raven, merken das auch nicht. Ne?
Ja, wahrscheinlich nicht so. Aber so, ne, das ist ja auch irgendwie, ist ja wie bei so vielen Sachen, darum geht's ja auch nicht. Also es geht dann ja trotzdem. Also Leute, ich glaube schon, dass es so ist, zumindest im wenn es dann ein bisschen professioneller, sage ich mal, wird, irgendwie in Anführungsstrichen, ohne jetzt irgendwie direkt so dieses Vollkommerzielle zu meinen, da trennt sich dann irgendwann schon die Spreu vom Weizen, oder wie man sagt, ne? So, dass es dann natürlich schon ist, dass auch die Veranstalter merken, ja, okay, der weiß schon, ne, so, der setzt jetzt nicht mit der 1 auf der 2, also fängt halt mit der 1 auf der 2 an oder solche Spielchen dann, ne? So, und dann kommt auf einmal nur noch Snare jeden Takt.
Ja, gut. Ja, oder wenn du halt merkst, da geht halt technisch was schief, wenn du halt irgendwie so zwei Bassdrums parallel halt im unterschiedlichen Tempo halt irgendwie dann vor sich hin bummern und du merkst, okay, da geht der Track einfach gerade ein bisschen zu früh los und derjenige hört es wahrscheinlich nicht, weil er halt die Kopfhörer aufhat und da einen anderen Mix kriegt. Aber da wollte ich immer ohnehin fragen, es gibt ja dann immer diesen Vorwurf gerne gegenüber DJs, es ist doch alles vorprogrammiert, also das ganze Set ist doch bereits fertig und bei, ich sag mal, diesen ganz großen Namen, also bei diesen dicken Festivals, wenn jetzt irgendwo in Las Vegas dann Avicii auftritt oder Martin Garrix, habe ich, soweit ich weiß, ist es tatsächlich auch so. Das Band ist bereits vorgemixt und da muss eigentlich nicht mehr viel gemacht werden.
Ja.
Und dann geht halt letztendlich die Show los und zum Beispiel Deadmau5, den ich ja wiederum halt sehr schätze, auch für seine Ehrlichkeit, weil er halt dann auch im Interview sagt, ja, ihm macht dann nichts. So, du könntest irgendeinem Volldeppen halt beibringen, wie diese Live-Funktion von Ableton funktioniert. Und dann würde der das schaffen.
Ja.
Der macht dann nichts mehr. Und das muss auch vorgemischt sein, weil das sind ja Licht- und Show-Effekte dann drin, die dann
synchronisiert sein müssen. Also das ist ja wirklich bei dem ganzen Ding, das ist ja wirklich dann bei Deadmau5 oder solchen Sachen, das ist ja wirklich, da geht's ja nicht eigentlich um den Typen, der da halt steht, sondern es geht halt um dieses ganze Erlebnis mit Lichtshow, mit Feuerwerk und so weiter. Da funktioniert das Ganze. Der Deadmau5 sieht sich auch nicht, er hat sich nie als DJ gesehen. Er hat gesagt, ich produziere Musik, so. Das will ich eigentlich nur machen. Ich muss halt das DJing oder dieses Auftreten auch machen, damit ich richtig Kohle verdiene, so, ne? Ja, so, das ist ja, weil durch irgendwie Verkäufe bei Beatport an irgendwelche DJs oder auch so, verdienst du halt nicht wirklich viel Geld, so, ne? Also ich weiß nicht. Ja. Ich glaube, ich habe in meiner Techno-Karriere, also wir hatten tatsächlich sogar ein Release auch auf Platte so und irgendwie etliche Beatport-Sachen. Aber im Prinzip war das ein Minusgeschäft bei dem, was ich mir an Zeug gekauft habe.
Ja, so, ne? Das dauert lange, bis man damit Geld verdient.
Ja, also wenn geht das dann nur durchs Auflegen. So. Ja. Und auch da war es dann halt zu der Zeit so, dadurch, dass dann halt irgendwie alles digitalisiert wurde und jeder irgendwie mit einem MIDI-Controller und wurde dann da halt natürlich auch von vielen Clubbetreibern einfach nichts mehr gezahlt, so, ne? Weil die sich auch gedacht haben, ja, dann nehmen wir halt ihn. Der macht das einfach so.
Mhm.
Und du musst dann noch deine Zugfahrt zum Club selber bezahlen oder solche Sachen.
Und wie ist es dann, also ich meine, man kann ja dann trotzdem immer noch sagen, ich mache jetzt hier mein Set. Also natürlich ist es dann auch schon vorgelegt, du hast die Tracks dann da schon auf deinem Stick und weißt natürlich, jetzt kommt das und jetzt kommt der. Aber die werden halt dann auch einzeln halt aufeinander gelegt. Also das ist sozusagen das, sag mal, das Original-DJing, könnte man sagen.
Ja, das Original, also ursprünglich ist es ja im Prinzip so, ich habe halt meinen Plattenkoffer.
Ja, gut, oder ne, ganz ursprünglich,
genau,
70er, 80er, ja klar.
Genau so, oder auch in 90ern ja immer noch so. Ne? Also ich meine, das, ja wie gesagt, so, als ich angefangen habe, das war dann so vor... Was haben wir jetzt, 2019? Das war ja so 2008 oder 2007 oder so in der Richtung muss das, wo ich mich das erste Mal damit so auseinandergesetzt habe, dann intensiver. Und da war es auch noch mit Platten größtenteils so. Und dann ist dann halt irgendwie, ja, du mischt halt quasi einfach einen Track in den anderen. Du fängst halt bei einer Platte letztendlich an, natürlich das Tempo dann anzugleichen, ne, dass die einfach gleich schnell laufen. Und dann, ja, mit Equalizern und so versucht man das möglichst so zu machen, dass man den Übergang halt nicht hört. Also, dass es fließend ineinander übergeht. Ne? Nicht so wie ganz früher irgendwie, wo dann einfach, oder irgendwie im Dancehall oder so ist das zum Beispiel auch wieder ganz anders. Die machen dann Rewind und machen eine Hupe und weiß ich nicht was. Und dann kommt halt der nächste Track. Ist wieder eine ganz andere Art von Auflegen. Aber gerade in diesem elektronischen Bereich ist ja wirklich, man guckt, dass man die Platten oder die beiden Tracks auf ein selbes Tempo macht und dann halt loslegt. Für mich wurde das irgendwann lang, weil das natürlich auch wieder eigentlich so ein Handwerksding ist. Ne, außer jetzt Track-Auswahl an sich, so, das gehört halt natürlich auch dazu, wie ich spiele jetzt vielleicht nicht, wenn ich ein Opening-Set mache, um 18, 19 Uhr auf dem Festival gleich den harten Peak-Time-Techno, so, das darf man halt nicht machen, sondern spiele dann vielleicht ein bisschen lockerere Musik, die ein bisschen entspannter ist, so, ne, also das hat natürlich auch irgendwie einen Faktor, aber ansonsten ist so dieses Matching, also Speed-Matching, dass halt das gleich läuft, ist ja lernbar so, ne? Der eine braucht da ein bisschen länger für, der andere nicht, aber letztendlich ist das, irgendwann kann man das.
Ja,
so,
ne? Ja.
So, das
und Fehler passieren dann natürlich trotzdem immer noch.
Fehler passieren immer mal wieder so, aber das ist, dann hast du es auch relativ schnell drauf, dann ziehst du wieder ein bisschen nach, so, merkst, okay, so je nachdem natürlich auch, da verliert man natürlich irgendwie, wenn man Drogen nimmt, dann auch schnell die Übersicht. Genau, bei uns war das dann tatsächlich so, also wir haben das zu zweit gemacht, so, irgendwann dann so, halt weil unser Dings, was wir produziert haben, haben wir halt zu zweit gemacht und dann haben wir am Anfang noch dann irgendwann, ja, kam ja die CDJ-1000 vom Pioneer, die auch schon so, wo das Ganze halt mit CD dann ging irgendwie, und dann aber auch mit Traktor und letztendlich irgendwie tatsächlich so eine Mischung aus Live und DJ-Set. Also wir hatten zwei Laptops dann irgendwie, ich hatte den Mikrokork auch da damals, irgendwie hab den mit eingebunden, hab eine Maschine von Native Instruments noch irgendwie, hab da irgendwelche Percussion-Loops noch drauf gemacht und Ableton Live halt bei mir, mein Kumpel hatte dann das Traktor und hat quasi so ein DJ-Dings-Mix gemacht. Ich wollte schon immer gerne irgendwie noch was spielen, weil ich halt irgendwie dachte, na gut, so, jetzt habe ich wieder 5 Minuten Zeit, bis ich den nächsten Track einmischen kann. Was mache ich denn?
Das wäre halt seit eben meine nächste Frage, weil ich frage mich halt immer, gerade bei diesen, also jetzt zum Beispiel so ein Avicii, was macht er dann da eigentlich in diesen 2 Stunden?
Der steht da einfach.
Er steht da
einfach und kriegt dafür halt 100.000 Euro. Aber das ist ja okay, dafür für 2 Stunden stehen. Oder sehr viel mehr sogar.
Ja, aber das würde halt tatsächlich auch so, um mit diesem Avicii-Podcast ja nochmal anzuknüpfen, wo wir auch halt gemerkt haben, okay, der Typ war echt gut abgefuckt von diesem Tour-Live irgendwann. Das wäre auch nochmal halt ein Punkt, der eigentlich dafür sprechen würde, dass, weil ich meine, was, gerade wenn er wirklich
fängst an zu trinken, springst manchmal ein bisschen rum, machst halt ein bisschen Animateur, so.
Wird doch einfach langweilig dann dabei. Sterbenslangweilig. Ja. Du hast nichts, was du mit dem Publikum wirklich dann austauscht in dem Moment.
Nee, du kannst nur ein bisschen hin und her springen und halt mal die Hände und dann bewegen alle anderen auch ihre Hände oder
und
so.
Und dann macht's für mich total viel Sinn, dass der auf diesen Scheiß einfach keinen Bock mehr hatte. Gerade weil er ja den Anspruch hatte, schon etwas bessere und auch, sag mal, richtige Musik zu machen und ja auch echt halt musikalisch super gut am Start war. Also so hochmusikalisch war und kreativ war und muss ja unglaublich penibel auch immer gewesen sein. Also alle sagen, mit ihm zu arbeiten war nicht unbedingt immer einfach, weil das da halt auch dann 20 Mal dieses Loop jetzt halt hören wollte. Und aber gut, das ist eine Erfahrung, die man beim Producen ganz schnell macht. Das ist also gerade von außen, so für Mitbewohner oder so Freundinnen, ein super nerviger Prozess. Weil man sitzt halt da und hört halt 20 Mal dieselbe Stelle, weil sie immer noch nicht so klingt, wie man sie gerne hätte.
Ja, wenn es mal nur 20 Mal sind.
Ne? Genau, und 20 Mal ist halt dann noch wenig so. Dann hat man schon relativ die Flotte halt.
Also was ich damals an Zeit für einfach nur eine beschissene Kick zu suchen.
Ja, genau. Bis der Equalizer halt so sitzt, dass du denkst, oh, jetzt macht's echt Spaß, so jetzt kickt sie halt richtig gut weg.
Ja, oh Gott.
Ja, das ist halt einfach super penible, stupide Arbeit, die von außen schwer zu ertragen ist auf jeden Fall, ja. Weil wir sind jetzt schon bei 1,5 Stunden, das ist immer so die Zeit, wo ich so grob in etwa immer so meinen, also ich will keine Angst, ich wirke dich jetzt nicht ab. Aber das ist halt immer so die Zeit, wo ich dann auf die Bremse drücke, weil meiner Erfahrung nach ab 1,5 Stunden geht die Konzentration sowohl von den Sprechenden als auch von den Zuhörenden rapide bergab irgendwann. Wir wollen auch so ein bisschen jetzt über die Szene reden, denn ich kenne ja in Berlin halt eben doch nur diesen doch relativ alternativen Techno-Stil. Also ich habe zum Beispiel letztens erst mit einer Freundin geredet, die war irgendwo im tiefsten Niedersachsen auf irgendeinem Festival und es war halt, sie hat es halt beschrieben als so ein Instagram-Techno-Festival. Also halt nur so asoziales Volk, was ich Typen, die halt irgendwie rumrennen, hier Brustvergrößerung durch Hand auflegen, 5 Euro. Und halt die Mädels halt irgendwie stehen halt morgens auf und schminken sich halt erstmal, machen 5000 Instagram-Fotos und gehen dann halt irgendwie zu einer Bühne. Ja. Und die einzige Bühne, wo sie es dann ausgehalten hat, war der Goa-Floor, weil dann dort noch irgendwie die normalsten Leute dann rumgelaufen sind. Oder zumindest halt die Leute, mit denen man sich am ehesten noch unterhalten wollte. Und ich krieg halt dann immer so ein ganz komisches Gefühl, weil ich diese Form von Techno-Kommerzialisierung überhaupt nicht mitbekommen habe. Also ich bin ja 93 geboren, ich habe diesen Boom in den 90er Jahren nicht mitgekriegt oder nicht aktiv. Ja. Die Love Parade kannte ich halt irgendwie so vielleicht so aus dem Fernsehen so und haben meine Eltern dann erklärt, was das ist. Aber so richtig entdeckt habe ich Techno ja erst so, sag mal, so vor 3, 4, 5 Jahren etwa so in dem Dreh. Und generell ist die Berliner Techno-Szene ja doch nochmal sehr eigen.
Wie hast
du das wahrgenommen, als du hast ja schon erzählt, so in Münster oder generell auf dem Land läuft es dann auch ein bisschen anders ab, dann ist es dann auch viel mehr Eigeninitiative, die sich das halt dann einfach dann selbst zusammenbasteln, so ihre Szene. Aber wie hattest du das erlebt, als du dann zum ersten Mal in Berlin irgendwie mit der Techno-Szene in Berührung gekommen bist?
Ich bin in Berlin tatsächlich gar nicht so wirklich mit der Techno-Szene eigentlich in Berührung gekommen.
Ah ja, okay.
Weil, also es ist ganz interessant. Also ich war halt dann wirklich so viel in diesem, wenn Münster oder mal in Wuppertal irgendwie im Bhutan-Club oder so, was auch schon so ein bisschen kommerziellere Clubs sind, aber doch noch Techno-Clubs irgendwie, ne? Also ich meine, das Berghain ist ja auch irgendwie ein kommerzieller Club in gewisser Weise.
Ja,
ne?
Also kommerziell müsste man nochmal klären, was ich damit meine.
So. Also ich meine jetzt nicht damit so ein Großraumdisco, sondern schon Techno-Clubs, aber wo natürlich auch irgendwie Unternehmer in Anführungsstrichen, also jemand, wo irgendwie Leute sitzen, die das führen, die natürlich auch davon leben wollen irgendwie. Ne? Ja.
Okay, das müsst ihr vielleicht auch differenzieren. Also ich meine mit kommerziell jetzt schon wirklich halt möglichst mainstreamig aufgebaut. Also
genau, wo auf einem Floor dann vielleicht noch R&B läuft.
Genau, genau. Sowas ist natürlich dann richtig schlimm, aber ich sag mal auch halt schon. Also für mich geht's ja nicht halt so weit los, soweit halt irgendwie klar ist, hier sind halt irgendwie Sponsoren halt irgendwie mit drin. Also was ich, McFit hat ja zum Beispiel immer mal die Love Parade dann wiederbelebt und halt aber unter dem Logo und da war
ja... Stimmt, das war
da
ja halt sogar so hier in Duisburg, ne? Das war ja so, oder war das Duisburg?
Ich glaube, da waren sie auch dann wieder dran beteiligt, ja. Also ich glaube, sie haben es tatsächlich schon Anfang der 2000er, es gab ja glaube ich 98, 99 wurde ja abgesagt, also, weil die ganzen alten Veranstalter sich halt verkracht hatten und hat Leute gesagt, nee, das ist uns jetzt hier viel zu groß und unsere DJs werden jetzt hier als Popstars angehimmelt, das wollten wir doch alles damals gar nicht und jetzt ist alles im Arsch. Und dann hat, glaube ich, zwei, drei Jahre später McFit das halt dann wieder aufgenommen. Und das war dann halt so ein Moment, wo vielen, glaube ich, dann doch so klar war, okay, Techno ist jetzt halt Teil der Alltagskultur.
Auf jeden Fall.
So Tiesto hat dann 2004 beim Abschluss der Olympischen Spiele dann auch aufgelegt.
Stimmt, ne?
Und
es lief
Techno und es war ganz klarer Techno, also auch für Tiestos Verhältnisse inzwischen, muss man halt sagen, relativ hart.
Ja, mittlerweile macht er ganz merkwürdige Sachen, ne? Also ja, auch.
Es ist halt sehr, sehr poppig halt geworden.
Ja, es ist wirklich sehr Popmusik, oder was ist merkwürdig?
Ich finde es dann gar nicht schlecht, aber es ist halt dann, es ist einfach was anderes.
Es ist nicht meine Musik.
Genau.
Sagen wir es so. Aber ich habe zum Beispiel mit Tiesto auch so, also ich habe da echt auch noch ein paar Platten irgendwie so. Das war auch richtiges Ballerzeug früher. Dieser Tech-Trance dann, ne? Die Holländer sind ja generell, und Herr Holländer, Belgier, so diese Richtung, ist generell ein bisschen transiger immer schon gewesen, so, ne, da kommt ja auch so Holland, England, so diese ganzen Benelux-Staaten im Prinzip auch, da kommt ja auch irgendwie so der Trance her, gut, außer natürlich Israel und so gibt's dann auch noch welche, aber wie auch immer, genau, jetzt habe ich irgendwie gerade den Faden verloren.
Ja, nee, dann gehe ich einfach mal wieder rein, also ich habe hier eine Frage noch drin, wie real ist eigentlich diese Berliner Techno-Szene denn halt dann noch? Weil es gibt ja immer dann ganz großes Gejammer hier in Berlin auch über das Clubsterben, wo ich immer der Meinung bin, ja, gibt's schon, aber andererseits eröffnen ja immer pro geschlossenen Club so gefühlt 2-3 neue. Was halt natürlich aber zu beobachten ist, dass die Techno-Szene natürlich sich halt irgendwie kultivierter hat, also kultiviert hat in gewissem Sinne, also dass man... Ich sag mal, auch in meiner Uni treffe ich halt dann Leute, die dann total auf Techno feiern und auch den, sag mal, den echten harten Techno, also halt irgendwo im Bunker mit Rohren an der Wand und so weiter, wo ich es jetzt überhaupt niemals vermutet hätte, weil die jetzt nicht sich weder so geben noch irgendwie optisch so aussehen oder jetzt irgendwie halt irgendwie so ein hartes auf die Fresse live unbedingt führen. Also es ist halt dann doch sehr viel akzeptierter, es haut jetzt keiner mehr von den Socken, es schockiert auch keinen mehr, wenn man irgendwie auf Techno feiern geht. Also zwar meine Tanten schockiert es noch, so die alten DDR-Weiber, so die kennen das dann natürlich gar nicht und so, Huch, was ist das denn? Aber und für die ist das natürlich alles nur Drogen und ihr spritzen sich Cannabis und alles, ne? Also da gibt es natürlich dann auch immer noch die alten schönen Vorurteile und ich hätte nicht gedacht, dass es mir nochmal gelingt, dann jetzt ja auch schon mit 25 Jahren nochmal so zu provozieren. fand ich irgendwie auch witzig.
Wie real ist diese Szene? Ja, also weiß ich nicht. Das ist ja auch immer so ein bisschen, ich war da früher auch ein bisschen angespannter, mittlerweile bin ich da relativ entspannt, wahrscheinlich aber auch, weil ich da nicht mehr so drin bin. Also ich meine, ich mache jetzt irgendwie viel Filmmusik und solche Sachen, also mit klassischer Orchestrierung und weiß ich nicht, was wirklich was ganz anderes. Deswegen kann ich jetzt diese aktuelle Szene gar nicht mehr so richtig einschätzen, aber jetzt so lange ist das alles auch noch nicht her irgendwie. Ich hatte jetzt mal geguckt, ich glaube, unser letztes Release war irgendwie vor 6 Jahren und da hat das dann halt auch aufgehört, so dass ich halt in eine andere Richtung gegangen bin. Aber da war es natürlich... Also was ist schon Realness, ist dann ja wieder die Frage. Ne? Also ich finde manchmal, was ich teilweise immer so ein bisschen fand damals, dass die sich oder viele in dieser Szene sich ein bisschen zu ernst genommen haben. Auf diese Realness. Und wir sind aber original und eben nicht Mainstream und irgendwie alles ist so. Ich meine, Musik entwickelt sich halt nun mal irgendwie immer so. Es gab schon immer irgendwie Entwicklungen und es wird auch wieder neue Entwicklungen geben, wo es dann wieder irgendwie was anderes entsteht, was dann auch wieder cool ist, beziehungsweise irgendwie. Und alles wird halt irgendwann akzeptiert. Ich meine, irgendwie bei Elvis sind die alten Leute früher durchgedreht und haben gedacht, was ist das denn für ein
Teufelszeug.
Richtig,
Der Blues war richtig, Musik des Teufels. Da gibt es schöne Paper von der katholischen Kirche dazu. Ja,
ja, so von daher so, das hat sich aber auch irgendwann eingebürgert, sage ich jetzt mal. Also hat sich auch normalisiert irgendwann. Und ich glaube, das ist bei diesen Sachen halt auch so, aber das bedeutet nicht unbedingt, finde ich, immer was Schlechtes, so, ne? Das ist einfach dann Zeit, okay, das war halt so eine Episode, da war die Musik halt so, und dann entwickelt sie sich halt einfach weiter, so. Und auch die Szene selber entwickelt sich weiter. Und es wird trotzdem, glaube ich, immer noch irgendwelche kleinen Leute, also es wird immer Leute geben, die sowas kommerziell und rein kapitalistisch, sag ich mal, betreiben. Was weiß ich, hier gibt's am Baldeneysee bei uns gibt's irgendwie so ein Smack-Festival. Das ist im Prinzip sowas, wo du vorhin von geredet hast, ne? Da ist dann auch irgendwie, da ist ein bisschen Hardtechno, da ist ein bisschen, weiß ich nicht was, EDM-Zeug natürlich halt viel und so weiter. So ein Instagram-Festival. Das passt schon ganz gut, der Begriff eigentlich tatsächlich.
Ja, ja, ja. Ich fand den Begriff auch sehr schön, habe ich sofort geklaut. Ja. Ich sag mal, diese Realness, ich kann sie so ein bisschen dahingehend verstehen, dass man halt sich immer vor diesen, wie gesagt, vor diesen Instagram-Festivals natürlich irgendwie tunlichst abgrenzen möchte. Also diese Ausschlachtung des kommerziellen Gedankens. Also
klar.
Oder wenn man Kommerzialität dann so messen möchte, würde ich sagen, es gibt eine Grenze oder einen Unterschied zwischen, ich mache einen Betrieb so, dass ich damit verdienen kann und irgendwie auch meine Leute daran verdienen und wir hier ein entspanntes Leben von führen können. Oder man sagt, ja, wir machen das auf Maximum. Also wir konzipieren es so, dass wir das maximale Geld da rausholen. Und das ist halt das, was ich dann unter kommerziell dann bezeichnen würde.
Ja,
man macht es
ja
halt nicht mehr dafür, dass du halt da deinen Lebensunterhalt mitgestalten kannst, was ja jedem zu gönnen ist, der da arbeitet und der da Energie reinsteckt. Aber ich mache es halt eben so, dass ich möglichst maximal viel Geld daraus ziehen kann.
Nee, das ist klar, aber das war halt schon immer scheiße. Also sowas gab es halt ja, fand ich, gab es ja eigentlich schon immer, überall. Bei jeder Musik und in jedem, bei allen Sachen im Prinzip. Ob es Hosen sind oder Bekleidung oder was auch immer, ne? Oder Essen oder wie auch immer. Es gibt immer diese
Diesen Drang
ist halt Profitmaximierung
ohne zu Ende, so, ne?
Genau.
Und deswegen halt diese, also sag mal, diese Realness der Techno-Szene, ja, ich weiß, scheiß Begriff eigentlich, aber ich kann es mir zumindest dahingehend so ein bisschen halt dann schon erklären, dass wir immer Leute haben werden, die sind für diesen harten Techno, stickiger, lärmiger Club irgendwo im Keller. Werden die nicht zu begeistern sein. Das ist denen
absolut
einfach nichts. Ich glaube, das ist halt auch einfach wichtig, sich das zu merken. Und es gibt auch einfach immer wieder Leute geben, die halt dann so tun, als finden sie das voll geil, weil sie das halt wie den Lifestyle halt geil finden. Aber eigentlich, sind sie gar nicht wirklich Teil davon. Und ich zum Beispiel, ich gehe halt eben wirklich halt zum Raven hin. Also ich möchte halt da hingehen, ich möchte halt diese Musik hören, ich möchte mich dazu bewegen, ich möchte mich in diesen Rausch aus Glück, aus Harmonie, aus Musikalität, sei das jetzt mit oder ohne Drogen, weil ich habe es auch sehr gut ohne Drogen hinbekommen empfehle auch immer jedem, macht es regelmäßig auch irgendwie ohne Hilfsmittel. Einfach, dass ihr halt immer wisst, ihr könnt es auch ohne. Und es geht auch ohne. Es ist anstrengender, es dauert ein bisschen länger und man hält halt eben dann nur 2-3 Stunden durch oder auch 4-5, aber halt dann eben nicht länger. Danach bist du einfach durch und willst pennen. Das funktioniert, passiert dir halt dann irgendwie mit Ecstasy oder Speed nicht. Man kann es schon, aber es ist halt dann echt so mit so irgendwie auf Toilette und Wasser ins Gesicht und okay, jetzt noch eine Mate und dann schaffe ich noch eine Stunde. Aber wie gesagt, es ist natürlich dann einfach alles ein bisschen einfacher. Und ich glaube, genau das ist halt dann doch wichtig. So, wir werden immer Leute haben, die das als Event halt irgendwie dann eher ansehen und dann halt da hingehen und die Musik überhaupt nicht verstehen. Und
aber ich glaube halt trotzdem, dass auch dann die Szene sich da auch nicht so drin versteifen darf, diese Leute so zu verteufeln.
Nee, da klar, weißt du,
total. Sondern einfach denken, ja gut, so, die sind dann halt mal, das ist jetzt eine Phase. Das legt sich dann aber auch wieder so, ne? Und dann sind die halt auf einmal wieder nicht mehr da, weil die halt dann 15 Mal oder was auch immer auf so eine Party gehen, sich aber irgendwann denken, nee, ist vielleicht doch nicht meins. Ist ja auch nicht schlimm. Also so, ich meine, jeder mag halt, was er mag oder sie.
Ich würde sagen, es gibt dann so zwei Arten so auf dem Floor halt immer, ne? Die Leute, die halt wirklich zum Tanzen da stehen, also
sich
dann. Und die Leute, die halt dann da so ein bisschen tanzen, aber eigentlich halt eher die ganze Zeit am Quatschen sind.
Ja, das stimmt. Ich bin auch immer nur zum Tanzen da hingegangen. Ich habe es auch immer komisch gefunden. Ich habe nie irgendwie mich an Frauen oder so auf Techno-Partys großartig interessiert. Also in dem Sinne, dass ich mir dachte, jo, ich gehe jetzt heute auf eine Party, um halt jemanden aufzureißen oder so, so ganz klassisch. Hatte ich halt nie Interesse daran, weil ich mir halt denke, nee, ich gehe ja hin wegen der Mucke. So, nur deswegen gehe ich hin. Ich will ja einfach nur tanzen und ich will Techno haben und eventuell irgendwas nehmen und ne, das ist das, was ich brauche. Und alles andere war mir in dem Kontext dann immer völlig egal. Also ich habe auch immer nur, also das ist ja beim Techno, ich weiß nicht, das ist bei euch aus, ich tanze für mich. Man tanzt ja eigentlich mehr alleine, ne? So, man sieht mal zu den anderen, hebt den Daumen, die Hand oder sowas, so. Aber eigentlich ist es ja ein
Ja, du
tanzt auch Musik, wenn man alleine tanzt für sich.
Du tanzt auch dann jemanden an. Also ich find's total daneben, wenn halt dann irgendwie sich halt dann so die Typen halt so von hinten. Also ich finde das sowieso mal total grob. So, ich war auch in meinem Leben lang unglaublich schlecht da drin, auf dem Floor mir irgendwen zu klären. Ich habe das nie verstanden. Also ich wusste schon irgendwie, wie es geht, aber ich fand's total. Ich kümmere mir einfach grob vor. Und ich dann irgendwie so mit meinem Unterleib dann irgendwie da so rumreibe. Ich muss einfach total daneben. Also würde das bei mir jemand machen, würde ich angucken und sagen, was spinnst du, verpiss dich und lass mich in Ruhe tanzen, du Arschloch. Aber es gibt in dieser Berlin, wie heißt es nochmal, Techno City Doku, gibt es eine sehr schöne Stelle, wo einer der ich habe den Namen leider vergessen, dieser Typ diesen Plattenladen dort besitzt, dieser uralt Plattenladen in Kreuzberg, der schon seit 80er Jahren Techno-Platten verkauft. Und der sagt diesen schönen Satz, das ist, dass Techno eigentlich als Protest und Gegenkultur zu diesem ganzen Disco glatt, wir tanzen jetzt hier for the ladies und ziehen uns irgendwie ein schickes Hemd an und machen uns halt irgendwie fein und gehen jetzt halt irgendwie dann tanzen und das, also und halt eben ganz klar eben vorwiegend eigentlich eher so zum Socializen und mit Bräute aufreißen. Oder beziehungsweise, ich habe letztens sehr schön gehört, in 70er, 80er hat man wohl irgendwie auf Hasenjagd gehen auch noch gesagt. Total sweet. fand ich total geil. Das will ich jetzt etablieren wieder. Und da halt eben dann Techno die Gegenbewegung dazu war.
Ja, also Punk eigentlich, ne?
Genau, also eigentlich der Punk der Disco eigentlich.
Ja,
so.
Genau.
Ja. Also einfach rund, wir brechen das Ganze jetzt runter, nur auf diesem Beat, den haben wir ja schon, 4/4 Schlagzeugbeat, geil. Und jetzt halt irgendwie irgendwas, was halt irgendwie Lärm macht.
Nehmen wir richtig, was, das Energie jetzt bringt halt irgendwie, genau, so, ne? Ja. Was ja beim Punk eigentlich auch was war, irgendwie Energie rauslassen, so, ne? Und das ist da ja auch eigentlich beim Techno so irgendwie, ob es nun dann die Synthesizer sind und die Basslines, aber, ne, plus das Tanzen, ja.
Ja. Und dazu setzt er auch noch, das würde ich jetzt auch so ein bisschen zum Schlusswort dann kommen.
Ja.
Der Rave halt noch, den wir auch jetzt besprochen haben, ich glaube halt gerade, wenn man das halt noch nie selbst am eigenen Leib erlebt hat, ist es sehr schwer, das nachzuvollziehen, was dort passiert. Aber ich glaube, wir kennen alle, also jeder kennt ja irgendwie eine Form von Trance. Ich glaube, jeder war auch schon mal in einer Form von Trance-Zustand. Sei es jetzt ausgelöst durch Alkohol, sei es ausgelöst durch eine andere Droge. Vielleicht auch einfach durch einen sehr schönen meditativen Moment. Es passiert ja manchmal, dass man so zack macht. Also Roger Willensmann hat mal geschrieben, es sind Momente, wo man ganz mit sich ist, wo einem der Moment total bewusst wird. Und das, ich glaube, das kennt jeder. Und genau dieser Trance-Zustand, der, wie gesagt, durch diesen stampfenden Beat entsteht, durch deine eigene monotone Bewegung, ist derselbe Effekt, den zum Beispiel indigene Völker haben, wenn sie zusammenkommen und trommeln. Also das ist ja auch so ein klassisches Hippie-Ding, man trommelt zusammen stundenlang oder sagen wir mal ein, zwei Stunden lang. Und es ist die ersten 2 Minuten, und denkst du, was mache ich denn hier für eine Scheiße? Und dann irgendwann, jetzt bin ich im Modus. Und das, mein alter Geschichtslehrer hat mal den schönen Satz gesagt, wenn man Sachen 21 Mal macht, dann sind sie immanent. Und deswegen empfehle ich immer, zieht es 20 Minuten durch, bis ab der 21. Minute wird es einen Unterschied geben zu dem, was ihr davor erlebt habt. Und und dann ist es halt wirklich nur noch Meditation und man denkt dort nach. Also ich bin auf dem Floor und ich denke nach und bewege mich dabei und erlebe irgendwas in meinem Kopf, in meiner Umgebung, was auch immer. Und lege jedem von euch nahe, das zumindest zu versuchen. Also ich zumindest versuchen, dem zu öffnen und zu merken, es ist vielleicht dann doch mehr drin, als man denkt. Also ich finde, wenn man aus der Perspektive sich Techno anguckt, hat das was sehr Spirituelles.
Auf jeden
was
Fall.
Sehr, was, sehr, was, sehr, was sehr Persönliches vor allem auch. Ja. Und es geht da nicht unbedingt nur so um Party und Spaß haben. Oder auch natürlich, klar. Aber auch da gibt es irgendwie nachdenkliche Phasen, wo man mit sich mit Kumpels hinsetzt und dann, wie was, du hast total Tiefes redet und dann geht man wieder tanzen und alles ist wieder super.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja. So, gut, wir sind bei
Abschluss. 1,43 steht hier.
1,43, das ist sehr gut, das ist voll okay. Möchtest du noch was beitragen, lieber Joscha? Hast du noch ein schönes Schlusswort? Hast du noch dem was hinzuzufügen? Hast du noch hast du noch Werbung zu machen für deine Podcast? Für deinen Podcast?
Nee, eigentlich. Kann man
jetzt
mal reinhören.
Jetzt habe ich dich gegen die Wand geredet.
Ist halt, ja, wenn da mal jemand reinhören will, kann er das natürlich gerne machen, da freue ich mich natürlich.
Tut das. Wie heißt dein
Podcast? Audio viel. Ich glaube,
viel zusammengeschrieben.
Halt als, genau, aber viel, aber genau, mit V, also wie viel, ich höre viel.
Ja.
Daher auch dieses lustige Wortspiel. Das
ist ein witziges Wortspiel, in der Tat. Wunderbar. Genau. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Rundumschlag gemacht. Und dann bedanken wir uns vielmals bei unseren lieben Zuhörern. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt dabei, beziehungsweise ihr konntet ein bisschen nachvollziehen, worum es uns dabei geht. Und im besten Fall schaffen wir es natürlich halt auch, dass der ein oder andere Hörer jetzt halt dann diese Sache ein bisschen anders sieht. Das ist zumindest immer das, was ich mir ja total dabei wünsche. Also einen anderen Gedanken halt dann letztendlich, der was Neues lostritt. Lieber Joscha, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Das war ganz toll. Gerne. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
Ja, absolut, absolut.
Nice. Perfekt. Gerne nochmal bei Gelegenheit und bis bald. Ciao, mach's gut.
Mach's gut.